Das GCLS ist im Grunde eine neue Uni in der Schweiz, aus Genf, das Geneva College of Longevity Science.
Wenn die Leute alle 100 werden, wer soll denn das alles finanzieren? Dann ist der Staat ja komplett pleite, dann funktioniert ja kein Sozialsystem mehr. Das ist vielleicht in der Übergangsphase durchaus zutreffend.
Ja, BioAge, das ist für mich so der Makromarker. Also das ist so der Marker, der so alle Marker unter sich vereint.
Und es geht nicht darum, dass eben eine KI dich overpowert, sondern es geht am Ende darum, dass sie dich empowert.
Wie wirkt sich eine alternde Gesellschaft eigentlich auf die Welt aus, auf Länder aus?
Life is 24/7, but medicine treats it as episodic.
Ja, was uns immer wieder überrascht, ist, dass 80% unserer Zuhörer gar nicht abonniert haben. Ich glaube, das schreit nach einem Call to Action, oder Mario?
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn du den Podcast abonnieren könntest, auf der Plattform deiner Wahl, gerne auch bewerten und Freunden und Familie weiterempfehlen, wenn du happy damit bist. Vielen Dank. Hallo zu Hause, hallo Max.
Grüß dich, Mario.
Wir waren kürzlich auf einem Event weit weg von hier, und zwar in Dubai. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach ein bisschen daran teilhaben lassen, was wir gesehen haben, gehört haben, was es Neues gibt in Dubai und vom GCLS. Von beidem haben die Leute zu Hause wahrscheinlich noch nicht so viel gehört. Vielleicht fangen wir mal mit dem GCLS an, weil das Event, wo wir waren, das war am 13. 14. Februar im Dubai Science Park hat das stattgefunden und das war veranstaltet vom GCLS, vom Geneva College of Longevity Science. Das gibt es noch nicht so lange. Und ich lasse dich jetzt einfach mal kurz erklären, was denn das GCLS eigentlich ist.
Ja, sehr gerne. Ja, das GCLS ist im Grunde eine neue Uni in der Schweiz, aus Genf, das Geneva College of Longevity Science. Das Coole daran ist jetzt eigentlich, dass man da den ersten Master zu Longevity Science machen kann. Und der ist gedacht für Ärzte, für medizinische Experten, aber auch andere Menschen, die einfach in dem Longevity Space irgendwie tätig werden wollen. Und da ist die erste, der erste, das erste Semester war Ende letzten Jahres, das Wintersemester letzten Jahres losgegangen. Das heißt, noch super neu. Und der Dominik Thor, das ist der Direktor von diesem Geneva College of Longevity Science, der hat eben jetzt gesagt, okay, er möchte in Dubai ein kleines Event machen zum Sommersemester, weil er sagt, da ist super viel Interesse, da ist auch politisch super viel Interesse an dem Thema. Und er wollte dort einfach mal Unternehmer zusammenbringen, Experten zusammenbringen, um wieder Mehrwert für seine Studenten zu bringen. Dementsprechend wirklich, glaube ich, eine sehr gute Idee gewesen, wie wir dann gesehen haben. Dubai, wirklich ja, ich meine, wie jeder weiß, unfassbar krass, was da eigentlich in den letzten 20 Jahren passiert ist. Wir waren komplett ja,
Desillusioniert.
desillusioniert. Ich meine, vor allem, wenn man es ja mit zu Hause vergleicht, was man hier an Baugenehmigungen braucht und was weiß ich und was dort in den letzten 20 Jahren einfach mal aus dem Boden geschossen ist.
In Dubai steht in der Zwischenzeit das Gebäude schon, dass man hier die
In der
Baugenehmigung
Zwischenzeit stehen
bekommen hat.
da 40 Gebäude, und die sind auch alle noch 100 Stockwerke hoch. Also wirklich unfassbar, was da passiert ist. Und gleichzeitig natürlich auch eine unheimlich große Dichte an Unternehmern. Mag unter Umständen an der niedrigen Steuerlast liegen, aber das will ich
Man
jetzt mal, da
munkelt.
wollen wir jetzt mal nicht tiefer einsteigen. Die ist nämlich bei null. Natürlich auch einfach an, ja, einem angenehmen Klima, zumindest im Winter. Auch einfach, weil unfassbar viel geboten ist. Aber da wollen wir, glaube ich, gar nicht so tief einsteigen. Dubai fanden wir auf jeden Fall sehr beeindruckend. Wir mögen Deutschland trotzdem sehr gerne und werden auch hier bleiben. Glaube ich, ein Markt, auf dem sich extrem viel tut, wo extrem viel Wille auch zur Innovation da ist, wo auch extrem viel Geld für Innovation da ist und extrem viel Zahlungskraft. Ich glaube, deswegen war das eigentlich sehr, sehr gut, dass das GCLS jetzt auch dort mal aufgetreten ist, auch dort mal Experten zusammengebracht hat. Aber es waren ja auch nicht nur Experten aus Dubai, es sind ja auch noch von extern welche gekommen, von der Universität in Singapur, aus den USA und so weiter und so fort. Also wirklich super spannend gewesen, wie er da die Leute zusammengebracht hat. Also Shoutout an den Dominik, wirklich, wirklich super Arbeit gewesen, hat uns riesen Spaß gemacht. Wir haben auch viel gelernt eigentlich über die UAE, was man da so, was so die Eigenarten von dem Markt sind, wie die Leute dort so ticken. Ich glaube, da kannst du jetzt einfach mal ein bisschen zu einsteigen, bevor ich jetzt hier einen ewigen Monolog halte.
Es war auch ein schöner Kontrast, weil wir waren ja auch beim ersten Semestersymposium dabei. Das war eben in Genf, und zwar letzten Oktober, glaube ich, war das. Da waren wir auch mit dabei. Das war ein bisschen ein kleineres Event und es war jetzt auch ganz schön, den Kontrast zu sehen, weil da hat man natürlich auch nur über Longevity gesprochen, aber auch sehr viel über die Situation in Europa, in der Schweiz und im Vergleich auch zu den USA. Und hier war jetzt halt eben der Kontrast recht groß dazu, wie das Ganze in den Arabischen Emiraten eben gehandhabt wird oder wie hier die Dynamik ist. Und die unterscheidet sich ja doch ein bisschen. Total. Ich möchte noch ganz kurz zum GCLS sagen. Also wie du schon gesagt hast, man kann ja da diesen Master machen. Und wir holen den Dominik auch sicher mal in den Podcast, dann könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr darüber sagen und erklären, was man da so alles machen kann. Wie gesagt, momentan gibt es eben dieses Longevity-Programm, Executive Master of Longevity Science, dauert ein Jahr, kann man 60 ECTS sammeln und sich da eben fortbilden. Richtet sich eben, wie du schon gesagt hast, nicht nur an Ärzte, sondern auch an Therapeuten, Coaches, Pharmazeuten und so weiter und so fort. Alle, die irgendwie einen Touchpoint mit Longevity haben in ihrer täglichen Arbeit oder es vielleicht in Zukunft auch gerne haben möchten. Aber jetzt wollten wir ja ein bisschen über UAE sprechen. Ganz spannend zu sehen war, es gibt in Dubai, wo das Event stattfand und generell in den Arabischen Emiraten einfach einen sehr, sehr großen politischen Wille, dieses Thema voranzutreiben. Also einerseits gibt es Geld, das Ganze zu unterstützen. Das ist mal der eine Punkt. Und man will das auch von politischer Seite. Da gibt es verschiedene Projekte. Eines war, glaube ich, das habe ich jetzt nur noch recht dunkel in Erinnerung, das Project 2071, also 2071. Das ist jetzt in nicht ganz 50 Jahren, wo man, was die Lebenserwartung betrifft, einen sehr, sehr großen Sprung machen möchte. Und das kommt eben top-down. Das heißt, die Leute, die drüben die Politik gestalten, die haben sehr großes Interesse, dass das Ganze vorangetrieben wird, dass da viele Kliniken sich niederlassen, dass Forschung gemacht wird, dass Sachen, die im Ausland funktionieren, auch im Inland irgendwie Anwendung finden. Also alles, was irgendwie an der Forefront von Longevity passiert, will man auch in Dubai haben, in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben, um einfach diesen Push zu Medizin 3.0, wie wir es ja immer nennen, oder halt eben Longevity. Ich meine, da gibt es viele Begriffe dafür, die alle was Ähnliches meinen, das so ein bisschen voranzutreiben. Und das fußt, ist jetzt meine Vermutung nur gewesen, das wird so jetzt nicht kommuniziert. Es ist ja eine sehr junge Bevölkerung noch. Es gab ja, ich meine, vor allem Dubai besteht ja zu einem sehr, sehr großen Teil aus Internationals, Leuten, die einfach zugewandert sind. Wie du schon gesagt hast, ein Grund mag die niedrige Steuerlast sein, aber es gibt natürlich auch viel Zuwanderung aus Pakistan und Indien, weil die halt natürlich auch dort arbeiten können. Deswegen ist das eine sehr junge Bevölkerung. Und was es, so wie ich das verstanden habe, jetzt ja nicht gibt, ist so ein klassisches Sozialsystem. Also so wie wir es in Deutschland kennen, dass es eine gesetzliche Krankenversicherung gibt, ein Sozialsystem, das dich auffängt, wenn du keine Arbeit hast und so weiter und so fort. Also alle Säulen vom Sozialsystem, die sind da drüben nicht so ausgeprägt. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man ein bisschen diese Eigenverantwortung fördert für Gesundheit. Und das wird da auf jeden Fall so unterstützt. Auf jeden Fall. So vorangetrieben, sage ich jetzt mal.
Ich meine, Sie haben schon auch sowas wie Krankenversicherungen dort, ne, aber es ist natürlich alles privat. Und das Spannende ist dort halt, genau, du hast gesagt, es ist eine jüngere Bevölkerung noch. Die sind halt noch so relativ kurz vor dieser Silver Economy, die jetzt kommt, dass einfach immer mehr alte Menschen die Gesellschaft theoretisch auch belasten können, einfach durch Krankheiten und so weiter, was ja in Deutschland jetzt schon immer stärker kommt, auch durch die Babyboomer, die jetzt Stück für Stück in Rente gehen. Was ja wirklich das System sehr stark belasten wird, weil viele, viele Nettozahler wegfallen. Dieses Thema wird auch dort kommen und wird auch vor allem dort die Gesundheitssysteme theoretisch irgendwann belasten. Ist nur noch nicht so weit. Und das heißt, man kann dort eigentlich, man ist so gerade an diesem perfekten Zeitpunkt, man kann es eigentlich jetzt noch lösen, alles richtig machen und dann tatsächlich einfach diesen Schwung von älteren Bürgern relativ easy mitnehmen. Was in Deutschland ja im Grunde, wo wir schon sehr spät dran sind, also wo wir schon so 22:15 sind, wenn nicht sogar später, und uns da jetzt irgendwie rauskämpfen müssen. Das ist da eben jetzt noch proaktiv machbar und eben auch politisch gewollt. Das Spannende war ja auch, der Gesundheitsminister war ja sogar am Anfang da, die Excellency.
Große Ehre gewesen, absolut.
Große Prominenz.
Für das Event auch.
Genau, ist extra gekommen. Also da merkt man schon eigentlich kein wirklich Event mit History eigentlich, also nichts, was jetzt irgendwie schon häufiger war, wo irgendwie zigtausend Menschen kommen. Es war ein Event, wo vielleicht 100 Menschen gekommen sind. Und der Gesundheitsminister ist gekommen, einfach weil die Bock auf das Thema haben.
Zum Vergleich, es gibt ja auch den Revolution Summit. Der war
in
ja,
Saudi-Arabien.
Genau, ja. Der war eigentlich eine Woche vorher, also ist auch in der gleichen Region, sage ich jetzt mal. Und das ist mittlerweile auch schon, ich glaube, der größte Longevity Summit, den es gibt auf der Welt.
Das haben die unfassbar aufgeblasen. Ja, ja. Also wirklich, wirklich groß jetzt. Viele, viele tausend, ich glaube 3000 Besucher mittlerweile. Ich glaube mit der größte weltweit. Und ja, und da kommen auch wirklich dann die CEOs von Boop, von Aura und so weiter. Da kommen wirklich alle großen Fische, weil die eben auch sehen, dass in den Arabischen Emiraten und in Saudi, also generell in diesen arabischen Staaten, einfach ein unfassbarer Wille ist, dieses Thema voranzutreiben und die auch gewillt sind, Regularien an Unternehmen anzupassen, einfach um da schneller voranzukommen. Heißt großes finanzielles Interesse natürlich auch.
Ja. Ja, genau. Und natürlich auch große finanzielle Mittel, weil die Revolution Foundation, die ja hinter diesem Summit steckt, die hat auch ein Budget von 1 Milliarde US-Dollar. Also ist mal eine gute Voraussetzung, um das...
Lässt sich mitarbeiten.
Ja, absolut. Ja. Also da kann man auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Vielleicht noch so ein paar Zahlen. Das ist vielleicht auch ganz spannend, wenn man es mal mit Zahlen aus Deutschland dann mal vergleichen möchte. Und zwar haben wir uns aufgeschrieben, die Bevölkerung über 60, die wird sich bis 2100 verdoppeln. Das ist schon mal ein ordentliches Brett, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Und eine andere Zahl war dieses Medianalter. Das liegt momentan bei 34 Jahren, also wie wir schon gesagt haben, enorm junge Bevölkerung. Und das wird bis 2100, also gleiche Zeitspanne, auf 51 Jahre ansteigen. Jetzt könnten sich manche Leute fragen, ja okay, aber 2100, das ist ja in 75 Jahren. Wieso steigt da das Medianalter nur um 17 Jahre an? Naja, ist ja auch ganz klar, weil es gibt ja weiterhin Zuwanderung, es gibt ja weiterhin junge Leute, und so weiter und so fort. Aber eben weil die Bevölkerung halt altert, verschiebt sich dieses Medianalter nach oben. Und das heißt natürlich auch für die UAE, wir haben mehr altersbedingte Krankheiten, die Belastung für die Wirtschaft wird größer. Und das ruft ein großes Problem hervor, worum es in den meisten Vorträgen ja auch ging. Irgendwie muss man das Ganze bezahlbar machen.
Ja, ja. Demokratisierung.
Demokratisierung.
Da sind wir wieder. Ja,
großes, genau. Großes Thema.
Ja, genau.
Dann... das war mal so die Rahmenbedingungen. Was ist die Situation in den Arabischen Emiraten? Da sind die meisten Vortragenden auch eingegangen, auch wenn sie nicht aus Dubai oder Umgebung kommen. Und zwei ganz bekannte Leute waren auch mit dabei. Von denen hat vielleicht der ein oder andere schon was gehört. Und zwar, das war Brian Kennedy von der Universität in Singapur und Nir Barzilai. Der hat auch schon einige Bücher geschrieben mit einer sehr großen Reichweite. Und auf die Vorträge von den beiden bekannten Herren wollen wir jetzt noch so ein bisschen drauf eingehen, weil sie eine sehr interessante Message hatten. Und bei Brian Kennedy ging es eben um dieses Bio-Age-Thema. Das ist sehr, also grundsätzlich sehr kontrovers. Wir hören ja von vielen Leuten oder von vielen Clinical Practitioners, sage ich jetzt mal, ob das jetzt Ärzte sind oder Coaches oder was weiß ich. Bio-Age, das ist so ein bisschen, wird so ein bisschen zwielichtig gesehen, weil einerseits ist es variabel. Also es ist mal ein Wert, der schwankt, teilweise sehr stark schwankt, vor allem zwischen den verschiedenen Uhren, also je nachdem, was man für einen Test macht, aber auch innerhalb der Uhr, unter Anführungszeichen. Also wenn man den gleichen Test mehrmals macht, dann gibt es da auch eine gewisse Varianz an Ergebnissen. Und das hat er auch angesprochen und gesagt, das ist halt momentan noch so. Das liegt natürlich auch an der Auswertung, am Transport, an den unterschiedlichen Laboren. Je nachdem, wie das Ganze halt ausgewertet wird, ist es immer das gleiche Labor. War das jetzt eine Woche in der Post oder 4 Wochen in der Post und so weiter und so fort. Also das spielt natürlich alles eine logische Rolle. Und Probenahme ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich mache die Probe vielleicht anders als du. Ich reibe vielleicht 2-mal öfter oder 5-mal weniger oft. Wenn es jetzt diese Swab-Tests sind, wo man nur einen Abstrich macht, wenn es Speichel ist, habe ich vielleicht mehr oder weniger. Das heißt, das beeinflusst schlichtweg auch die Aussagekraft vom Test. Und trotzdem findet er BioAge enorm wichtig.
Ja. Warum? Genau, das ist die große Frage. Gell? Also wie er das sieht, Brian Kennedy, eigentlich echt super bekannt von der Universität in Singapur, hat Erstens eigentlich einen sehr, sehr, ich glaube, einen sehr, sehr Real-Life-Approach zu Longevity. Ist auch jemand, der auf jeden Fall ein Proponent von Supplements ist, auch sagt, dass sowas zu einer Basis relativ einfach dazugehört. Und er sagt eben auch, ja, BioAge, das ist für mich so der Makro-Marker. Also das ist so der Marker, der so alle Marker unter sich vereint. Und das sollte er eben auch sein. Das heißt, wenn man das BioAge, wenn das BioAge schwankt, wenn das nach oben schwankt, dann ist quasi der nächste Schritt eben zu schauen, okay, wie ist es auf Organebene, wie ist es auf weiteren Ebenen, die unterhalb des BioAges kommen. Und so kann man sich dann immer weiter runterarbeiten. Und das sagt er, das ist so ein bisschen die Zukunft, weil man halt dieses ultrakomplexe Geschehen einfach immer verständlicher machen kann. So kann man wirklich für den Laien eigentlich schon anfangen zu sagen, okay, hey, da ist jetzt irgendwas nicht in Ordnung, schau dir das mal genauer an. Ne? Und wir sehen ja auch, so wie wir die BioAges kennen, die kann allein durch Stress schon unfassbar schwanken. Ne? Und so muss man dann eben sich runterarbeiten auf die verschiedenen Biomarker und schauen, okay, woher kommt jetzt diese Abweichung? Und er sagt, dass es eben schon sehr relevant ist, aber er sagt eben auch, dass wir aktuell noch in einem Stadium sind, wo viele Uhren noch nicht so genau sind, wie sie vielleicht sein könnten. Einfach eben durch diese Probennahmeprobleme. Aber gleichzeitig er daran glaubt, dass das mit der Zeit einfach kommen wird und einfach kommen muss, weil wir immer mehr Biomarker haben. Das wird immer komplexer und das ist für den Menschen sonst nicht mehr wirklich fassbar. Und deswegen müssen wir das irgendwie vereinfachen in verschiedene Ages oder verschiedene große Biomarker, die wiederum dann viele kleine Biomarker unter sich vereinen. Einfach damit wir sehen, okay, welchen Weg nach unten nehmen wir, wo ist unser größter Hebel, in welchem Bereich. Und das fanden wir, glaube ich, sehr spannend, weil es uns natürlich auch in dem bestätigt, was wir tun. Und wir natürlich auch dafür sind, das Thema weiter voranzutreiben. Und wir auch glauben, dass BioAge auf jeden Fall eine Zukunft hat, aber eben nicht für sich alleine stehen kann. Es ist eben nicht ein Test, der nur ein BioAge hat, sondern eben ein Test, der theoretisch auch mehr Biomarker bringen kann. Weil sonst bringt dir diese BioAge de facto nichts, weil du gar nicht weißt, woher kommt jetzt diese Abweichung in der BioAge. Und dann ist er tatsächlich wertlos. Dann hast du ein paar hundert Euro dafür ausgegeben und am Ende des Tages ein Wert, der mit nichts korreliert, was du im echten Leben an Markern hast. Und das bringt dir dann nichts. Das Wichtige ist, dass dieser Test diese weiteren Marker auch mitbringt. Oder dass du diese weiteren Marker wenigstens mitmisst am selben Tag. Da ist die Relevanz da.
Zwei Punkte dazu. Einerseits bei BioAge, wenn man das häufiger macht, ist ja auch der Vorteil, dass man einen gewissen Trend hat. Also man versteht so ein bisschen besser, wie das bei einem selber funktioniert. Geht es bei Stress hoch? Wie stark geht es hoch? Wie verhält sich das zum Beispiel mit der Ernährung? Wie wirkt sich das auf Sport aus? Das heißt, man hat diese Schwankung, aber wenn man Tests, und wichtig ist dabei halt immer den gleichen Test, einfach immer öfter macht, dann bekommt man trotzdem den Trend, ob man eher darüber liegt, ob man eher darunter liegt, und das hat schon mal eine Aussagekraft für sich. Und sonst hat man eben so ein bisschen das, was er auch gemeint hat, dass man in diese Facetten dann trotzdem noch einsteigt, wenn man BioAge hat, weil wenn man sich das mal ein bisschen technischer oder mathematischer vorstellt, kann es ja auch so sein, bleiben wir mal bei den Hallmarks of Aging, oder? Sagen wir mal, ein Test misst ein BioAge, bezieht sich so ein bisschen auf die Hallmarks of Aging, dann kann es sein, dass du in 6 sehr gut bist und in 6 sehr schlecht bist und dann hast du vielleicht normales BioAge. Das heißt aber ja nicht, dass du keinen Handlungsbedarf hast. Und deswegen ist diese zweite Stufe eigentlich doch sehr wichtig, weil du kannst diese 6 Hallmarks of Aging zum Beispiel, wo du schlecht bist, ja trotzdem noch optimieren. Und dann hättest du aber ein deutlich niedrigeres BioAge vielleicht. Und das ist ja schon, hat ja schon eine wichtige Aussagekraft. Aber, das hat er ja auch gemeint, eine kleine Schwäche ist noch, die Actionability hat das genannt, hat mir auch ganz gut gefallen. Am Ende müssen das alles Marker sein oder Biomarker sein, die eine gewisse Konsequenz haben. Wenn ich was messe, muss ich das auch beeinflussen können und den Effekt von der Intervention auch messen können. Das ist eben sehr, sehr relevant. Und das können einige Tests schlichtweg noch nicht liefern. Ich glaube, wir sind da nicht weit davon entfernt, weil das ist am Ende einfach nur ein Datenproblem. Je mehr Daten man als Grundlage für diese Tests nimmt, desto besser und desto solider funktioniert das Ganze auch. Und ganz spannend aus seiner Perspektive, sie arbeiten selber gerade an einer Clock, aber das ist eben keine klassische Clock, die irgendwie über Speichel, also eine epigenetische Marker bestimmt oder über einen Wangenabstrich funktioniert, sondern das ist eine Clinical Clock. Das heißt, da werden schlichtweg unterschiedliche Parameter klinische Parameter mit einbezogen, zum Beispiel auch Blutwerte, also Sachen, die man in einem Labor misst. Da spielt einfach mehr eine Rolle. Und was man da zum Beispiel auch mit einbeziehen kann, sind so Sachen wie Griffkraft oder also wirkliche klinische Parameter. Und das alles hat, wie sie in seinem Labor festgestellt haben, eine sehr große Übereinstimmung auch und ist sogar ein besserer Prädiktor für Gesamtmortalität, was ja ein recht wichtiger Endpunkt auch ist.
Ja, der Endpunkt schlechthin für diese Uhren. Ja.
Genau, den man halt auch so in der Studie schwer messen kann, weil wir ja alle so alt werden, da müsste man das ja über Jahrzehnte nachverfolgen, das ist nicht ganz so einfach. Aber es ist auch deutlich genauer als so ein Score, der kardiovaskuläre Risikofaktoren nur betrachtet. Mit dem wird in der Klinik häufig auch gerechnet, wenn es jetzt um herzkranke Personen geht. Und seine Clinical Clock mit diesen ganzen Werten, Parametern, die war da deutlich aussagekräftiger. Diese Clinical Clock, die kann man ja theoretisch, also die muss man nicht bei ihm machen, sondern das ist was, die man sich theoretisch auch selber ausrechnen kann, wenn man eben die Werte hat, aus denen sich diese Clinical Clock zusammensetzt.
Ja, absolut. Und da merkt man eben auch, warum so viele Leute jetzt eigentlich daran arbeiten, das immer weiter zu kombinieren. Es gibt verschiedene Praxen, die selber an eigenen Uhren arbeiten. Wir arbeiten ja auch an einer gewissen Uhr, die nicht nur epigenetisch ist, sondern verschiedene Faktoren mit einbezieht. Und da sieht man einfach diese Wichtigkeit, dass das unfassbar breit gefasst werden muss. Und das funktioniert aber eben nur, wenn man unfassbar viele Daten da zusammenführt und da kommt eben dieser Mehrwert der BioAge dann raus, dass man sagt, okay, man fasst das alles irgendwie zusammen und dann gibt es Sub-Ages und es geht immer weiter runter in die Tiefe. Genau, nee, also fand ich auf jeden Fall sehr inspirierend. Hat mir großen Spaß gemacht, auch das, was du zu longitudinalen Daten gesagt hast, super wichtig. Also wenn du mich fragst, irgendwann müssen wir dahin, dass man einfach jeden Tag eine molekulare BioAge bekommt, jeden Tag irgendwie gemessen wird, genauso wie, dass man den Aura-Ring hat oder die Uhr hat, die dann jeden Tag mitmisst. Weil wir es dann einfach schaffen, diese Gamification in die Gesundheit reinzubringen, weil man dann merkt, okay, hey, gestern habe ich Alkohol getrunken, heute habe ich direktes Feedback oder gestern habe ich nur Kuchenabend gegessen, was weiß ich. Jetzt habe ich das direkte Feedback am nächsten Morgen, dass es nicht so gut war. Und das bringt einfach so ein bisschen Accountability rein und das bringt dann eben auch rein, dass man Actionability hat, also Handlungsempfehlungen hat, die wirklich im eigenen Leib erfahren werden. Und ja, das ist super relevant. Aber ja, wir könnten, glaube ich, da ewig drüber reden. Brian Kennedy natürlich absolutes Vorbild, toller Forscher, macht super Vorträge, ist eigentlich auf jeder der relevanten Konferenzen vertreten. Nir Barzilai auch. Nir Barzilai ist ein israelischer Genetiker, ist in den USA aber aktuell. Der hat ein bisschen einen anderen Approach gehabt. Gesagt, ja, er nimmt auch Supplements, ja, er findet auch BioAge relevant. Aber was er richtig, richtig gut findet, ist eigentlich Medikamente neu zu erfinden. Das heißt, Medikamente, die wir eigentlich schon da draußen haben, für altersbedingte Krankheiten zu nutzen und für vor allem generell das Altern zu nutzen. Das fand ich sehr spannend. Was er aber vor allem davor noch so ein bisschen mit eingebracht hat, ist auch generell die Economics des Alterns. Also wie wirkt sich eine alternde Gesellschaft eigentlich auf die Welt aus, auf Länder aus? Und das fand ich extrem spannend, weil er da natürlich gesagt hat, okay, wenn wir es schaffen, dass unsere Bevölkerung statt mit 60, 70 Jahren an verschiedenen Krankheiten erkrankt, tatsächlich erst mit 100 wirklich krank wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass diese Menschen deutlich kürzer krank sind. Also man kann das so ein bisschen vergleichen, dass wenn man sonst einfach so eine Phase von 10-20% seiner Lebenszeit hat, von 10-15 Jahren hat, wo man nicht so richtig gesund ist, wo man viel das Gesundheitssystem in Anspruch nimmt. Es ist aber so, dass bei Centenarians, bei Menschen, die über 100 werden, es meistens so ist, dass die eigentlich nur sehr, sehr kurz wirklich krank sind, eigentlich keine Medikamente brauchen, nicht wirklich krank werden. Die sind am Ende nur relativ kurz krank und dann versterben sie. Das heißt, es dann eigentlich ein extrem niedriger Burden für das Gesundheitssystem, sind selten im Krankenhaus, brauchen selten was. Und das bedeutet wiederum auch, dass es deutlich niedrigere Kosten verursacht. Und er sagt eben, da müssen wir eigentlich hin. Das ist eigentlich, das muss unser Ziel sein. Und das nennt er eben auch Longevity Dividend. Und warum nennt das Longevity Dividend? Weil er sagt, dass wir es dann schaffen, dass diese Menschen tatsächlich noch netto ins System irgendwie einzahlen, weil sie eben meinetwegen Taxifahrten buchen, weil sie essen gehen, weil sie sich Klamotten kaufen und wirklich noch länger am Start sind, länger ihr Vermögen in die Wirtschaft mit einbringen. Als wenn man früh erkrankt, früh dieses Thema eigentlich aussaugt, in Anführungszeichen. Und deswegen wäre es eigentlich sogar das Beste, was für das Gesundheitssystem passieren kann, ist, dass wir einfach mehr für Prävention tun und die Menschen einfach länger leben.
Das kommt ja alles daher, als dass man immer wieder hört, wenn die Leute alle 100 werden, wer soll denn das alles finanzieren? Dann ist der Staat ja komplett pleite, dann funktioniert ja kein Sozialsystem mehr. Das ist vielleicht eine Übergangsphase durchaus zutreffend. Also auf dem Weg hin zu Longevity hat man ja trotzdem noch, also man, bevor man diesen Mindset-Shift vielleicht erreicht, auch bei den ganzen Leuten erreicht, bis das bei allen ankommt, hat man schon diese erhöhten Kosten. Weil man hat ja trotzdem noch Leute, die jetzt dann 60, 70 sind, nichts von Longevity wissen und dann mit 60, 70 ein Ereignis haben oder früher versterben oder einfach angewiesen sind auf medizinische Hilfe. Aber langfristig, und darum ging es bei ihm halt, auch bei Economics und bei Longevity Dividend, bei diesen ganzen Themen, lohnt sich das halt einfach. Er hat das auch quantifiziert und er hat sich angeschaut, er beschäftigt sich ja sehr viel mit 100-Jährigen, also mit Centenarians. Und in den letzten 2 Lebensjahren hatten Centenarians nur 1/3 der Kosten von den 60- bis 70-Jährigen. Also wenn man jetzt mit 60 bis 70 stirbt, im Vergleich zu über 100, dann hat man in den letzten 2 Lebensjahren nur 1/3 der Kosten. Das fand ich einen ganz spannenden Insight. Was da vielleicht so ein bisschen mit reinspielt, die Zahlen, die kommen auf jeden Fall aus entwickelten Ländern. Einfach deshalb, weil wenn man im Alter von 60 bis 70 stirbt, dann hat man meistens in den allermeisten Fällen kardiovaskuläres Ereignis oder Krebs. Und also rein statistisch gesehen. Und für beides sind die Behandlungen enorm teuer. Wenn man Stents macht, wenn man einen Bypass bekommt, wenn man onkologische Medikamente bekommt, die sind alle unfassbar teuer. Das hat man in manchen Ländern ja auch gar nicht zur Verfügung. Das heißt, da ist es halt so ein bisschen ein Accessibility-Problem. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn man in einem Entwicklungsland mit 60 bis 70 verstirbt, ist der Unterschied nicht so krass im Vergleich zu einem 100-Jährigen. Die haben natürlich auch deutlich weniger 100-Jährige, also schwer zu sagen, was da jetzt die Daten sind. Aber ich meine nur, wir wenden halt da auch sehr, sehr teure medizinische Interventionen auf, egal ob das jetzt irgendwie Medikamente sind oder
gut, aber halt eben. Man könnte es natürlich auch so sehen, wir müssen es ja auch, ne? Weil wir da ja irgendwie so das flicken müssen, was schon kaputt ist und schon viel zu früh kaputt ist. Deswegen, ich glaube, es ändert ja nichts am Mindset grundsätzlich.
Nee, wir machen es halt, weil wir es halt können.
Ja, genau.
Weil wir das zur Verfügung haben und weil wir es uns bis jetzt halt auch leisten konnten. Aber klar, wenn man jetzt so weitermachen würde und diesen Shift so ein bisschen mehr Eigenverantwortung, was Gesundheit betrifft, halt nicht schafft, dann bin ich auch der Meinung, dass sich das System nicht mehr finanzieren lässt. Ja, da muss man sich was einfallen lassen.
Voll.
Hast du dich schon mal gefragt, wo du alles rund um das Thema Longevity findest? Dann ist Molecular deine richtige Anlaufstelle. Du findest bei uns viele Informationen im Molecular-Magazin, laborgeprüfte und von Ärzten entwickelte Supplements und diagnostische Tests, wie zum Beispiel den NAD-Test oder unseren epiproteomischen Test. Schau gerne mal vorbei unter molecular.com.
Ja, und nochmal zu der Longevity Dividend zurück. Das haben wir ja auch so ein bisschen quantifiziert. Tatsächlich ist es so, dass die Menschen ab 60 eigentlich die Hälfte der Wirtschaftskraft ausmachen. Also die Hälfte des Spendings, was eigentlich überhaupt verfügbar ist. Einfach weil da natürlich ein großer Teil des Vermögens liegt, weil da der Vermögensaufbau schon viel länger stattfinden konnte. Das heißt, es ist auf jeden Fall immer positiv zu betrachten, wenn Menschen länger leben, auch einfach rein wirtschaftlich gesehen. Und ich glaube, das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Und da denkt man gar nicht so dran. Man denkt eher genau ans Gegenteil, dass es dann eigentlich eher dazu führt, dass das System mehr ausgesorgt wird, wie wir eigentlich jetzt schon so ein bisschen angespielt hatten. Fand ich nochmal sehr eindrücklich erklärt und sehr schön zusammengefasst. Genau, aber dann war eigentlich das Zentrum seines wirklichen Vortrags, war dann, okay, warum ist es eigentlich so gut, wenn man Medikamente repurpose, das heißt Medikamente für den Grund, das Altern zu stoppen, repurposed. Und da ist er dann erstmal nochmal auf Supplements so ein bisschen eingegangen, hat gesagt, ja, Supplements erstmal per se positiv. Wir haben nur das Problem, dass wenn man sehr viele verschiedene Supplements nimmt, dass man dann nicht mehr so wirklich festmachen kann, okay, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Bringt das wirklich noch was? Weil die meisten Leute, die das machen, gar nicht wirklich Biomarker für diese Supplements nutzen. Gar nicht wirklich es greifbar machen. Und ich glaube, das macht nochmal so ein bisschen klar, okay, das ist auch extrem wichtig, deswegen braucht es auch Tests da draußen, die das irgendwie quantifizierbar machen. Er selber nimmt auch AKG, da ist er von der Studienlage offensichtlich überzeugt.
Fun Fact.
Fun Fact, genau. Heißt übrigens AKG, Alpha-Ketoglutarat, für die, die es nicht wissen. Kann man sich ja mal einlesen, werden wir jetzt aber nicht zu tief einsteigen. Er sagt aber eben aus dem Grund, weil wir bei Supplements dann einfach doch ein bisschen weniger Daten haben, auch weniger klinische Daten haben und das wirklich an uns selber messen müssen und die meisten Leute das schlichtweg nicht schaffen, sagt er, dass Medikamente eben deutlich spannender sein könnten. Mit ein paar Caveats, muss man dazu sagen, aber er sagt, dass man es spannender, dass es eben sehr spannend sein könnte. Und warum, Mario?
Also ein kleines Dilemma, was damit reinspielt, und das wird man auch in Zukunft nicht lösen können, ist das, dass bei Supplements, also ja, da gibt es sehr viele Studien, was bei Supplements nicht untersucht wird, ist, wenn man mehrere Supplements gleichzeitig nimmt, weil, also ich bin auch überzeugt, das wird in Zukunft nicht kommen. Wir bekommen
das
ja auch
ist ja bei Medikamenten, offen gesagt, auch eigentlich praktisch nicht untersucht.
Genau, also. Genau. Also außer bei irgendwelchen Kombinationspräparaten, ja, die man schon fix fertig in der Tablette bekommt, kennt man vielleicht von, also wenn jetzt jemand irgendwie Probleme mit dem Blutdruck hat, da gibt es so Kombisachen, da hat man es schon untersucht. Aber genau, das wird es bei Supplements auch nie geben. Klar, es gibt sehr oft, wir bekommen selber oft die Frage, ja, wie schaut es denn aus, wenn man das mit dem nimmt? Es gibt halt keine Daten. Hm. Also es ist immer so eine kleine mechanistische Herleitung. Das heißt, diese Fallstricke hat man mal. Und ein zweiter Punkt noch, Supplements, das ist was man nicht patentieren kann. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man es mit Medikamenten vergleicht. Und wenn wir jetzt gleich über Drug Repurposing sprechen, Supplements kann man nicht patentieren und deswegen hat keine große Firma, keine Pharmafirma irgendein Interesse, da Geld reinzustecken in weitere Untersuchungen, was Effekte betrifft und so weiter und so fort. Das läuft meistens über öffentliche Forschung, über Universitäten, die auf gewisse Geldgeber, sage ich jetzt mal, angewiesen sind. Und das läuft aber nicht über diese sehr kapitalstarken großen Konzerne oder Pharmafirmen. Wie gesagt, weil es da eben kein finanzielles Interesse gibt. Das wird sich in Zukunft auch nicht ändern, weil ein Supplement wird man nie patentieren können. Außer vielleicht man macht eine sehr spezielle Form davon oder packt noch irgendein chemisches Molekül drauf, dass das dann plötzlich mehr bioverfügbar ist. Solche Sachen könnte man theoretisch schützen. Aber wie gesagt, der Markt ist halt eh so groß, dass es da kein Interesse gibt. Anders ist das eben bei wirklichen Medikamenten, weil da gibt es dieses Zulassungsverfahren, da gibt es ein Patent von einer Pharmafirma, die müssen, um diese Zulassung zu erhalten, auch Daten vorlegen zu Sicherheit, zu Wirksamkeit von Medikamenten, nennt man dann Efficacy. Und das müssen nicht nur Daten von ein paar Monaten sein, sondern da gibt es eben diese Phase 1, Phase 2, Phase 3 und je nachdem, in welcher Phase das man steckt, muss das immer länger sein und muss man mit verschiedenen Dosierungen rumspielen. Das heißt, man weiß, in welcher Dosierung ist das wirksam und so weiter und so fort. Und Nir Baselay hat gesagt, man soll doch einfach die Medikamente nehmen, die es da draußen schon gibt, von denen man eh weiß, dass sie sicher sind, dass sie eine gute Wirksamkeit haben, dass sie schon Jahre an Daten auch an Menschen haben. Das ist ja oft so ein bisschen die Kritik an Supplements. Die haben diese ganzen Daten schon. Also wieso nehmen wir nicht einfach diese gut untersuchten, gut erforschten Medikamente und schauen, wie wir die für Longevity nutzen können. Und das geht natürlich immer nur in Zusammenarbeit mit Ärzten. Das war ihm auch sehr wichtig, dass man das in sehr erfahrene Hände legen sollte. Und Arzt ist nicht gleich Arzt, sondern es muss auch jemand sein, der sich mit diesen unterschiedlichen Medikamenten, sage ich jetzt mal, beschäftigt hat. Also nur, weil man jetzt einen Hausarzt hat, zu dem man immer geht, der hat wahrscheinlich keine Ahnung, wie man verschiedene Medikamente, was weiß ich, Rapamycin, Metformin und so weiter und so fort, irgendwie off-label einsetzt und was da vielleicht die richtige Dosis wäre und so weiter und so fort. Also das war ihm sehr wichtig zu erwähnen. Aber primär ging es halt eben um diesen Mindset-Shift. Wieso nimmt man nicht eh einfach Medikamente, die schon Jahre an Daten haben, wir wissen, was Nebenwirkungen sind und so weiter und so fort und schaut, inwiefern die einen Effekt für die Hallmarks of Aging haben oder halt eben auf Longevity haben.
Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist so ein bisschen der Gist gewesen. Er hat dann auch so ein bisschen so ein Framework angegeben, wie man vielleicht auch dahin kommen kann, dass man, wie man entscheidet, welche Medikamente dafür relevant sein können. Und er hat dann gesagt, okay, erst schaut man sich Preclinical Data an, also wirklich vorhandene Daten, vorhandene Studien, die da draußen einfach existieren. Preclinical Data ist in der Regel sind Tierstudien. Und man schaut sich dann anhand der Hallmarks of Aging, anhand der Mortality an, okay, welche Medikamente haben einen positiven Effekt aufs Altern, also auf die Mortalität bei Tieren. Ganz einfach. Dann fängt man schon so einfach mal so ein bisschen an auszusortieren. Und meistens müssen das Medikamente sein, die relativ breitenwirksam sind, also relativ breit auch auf unseren Metabolismus einwirken. Vor allem eben metabolische Krankheiten vor allem, gegen die schützen. Und der nächste Schritt ist dann, sich klinische Daten anzuschauen. Und da schaut man sich auch die Mortalität an, auch natürlich vielleicht die Verbesserung der Lebensqualität, aber in erster Linie die Mortalität. Das ist viel relevanter, weil wir wollen ja eine Lebensverlängerung erreichen. Und das schaut man sich dann eben in klinischen Daten an, also in Menschenstudien. Und wenn da so ein bisschen alle Boxen getickt werden, dann ist dieses Medikament gegebenenfalls relevant für diese Use Case. Und da war es ganz spannend, da hat er dann auch einmal ein Beispiel gemacht zum Rapamycin, was ja aktuell auch in aller Munde ist. Ist im Grunde ein Medikament, was eigentlich ursprünglich genutzt würde, um für Organtransplantation, um da die Immunreaktion zu reduzieren. Man hat dann herausgefunden, okay, dafür ist es jetzt nicht perfekt, da gibt es auch schon bessere Sachen. Aber was es eben macht, es scheint irgendwie das Leben zu verlängern. Es wurde erst in Nematoden nachgewiesen, dann in Nagern. Und Menschen gibt es eigentlich noch nicht so wirklich klare Nachweise. Auf jeden Fall, wie gesagt, diese Preclinical Data, also im Tieren, die war sehr spannend. Aber es gab eben noch nicht wirklich klinische Mortalitätsdaten, wo man sagt, okay, hat das jetzt wirklich diesen Effekt und diese Vorteile? Deswegen sagt er aus seiner Sicht, erstmal ist das Repurposing bei Rapamycin noch nicht gerechtfertigt. Ganz einfach. Und ich glaube, wir haben sogar in einer Folge auch schon mal über Rapamycin geredet und auch schon so ein bisschen gesagt, okay, wir sind da vorsichtig. Wir warten jetzt mal ab, was die nächste Studie zeigt. Und wir waren auch da vorsichtig, weil wir gesagt haben, okay, wir können uns auch vorstellen, dass es halt einfach bei ein paar Leuten gut funktioniert, bei ein paar nicht. Und dann ist es irgendwie so null aussagekräftig, wie es halt immer so läuft. Gell? Und der Nachteil an Rapamycin ist natürlich auch, es hat ja auch Nebenwirkungen. Es ist ja wirklich ein Immunsuppressivum, also es fährt das Immunsystem runter, was in vielen Fällen natürlich gut sein kann, weil wir manchmal überreagieren, auch durch Stress, durch verschiedene Faktoren. Aber das kann eben auch einfach dazu führen, dass man ständig zum Beispiel Aften im Mund hat, weil das Immunsystem eben nicht mehr so gut eingreifen kann. Es kann zu allen möglichen kleinen Problemherden führen, was ja auch ein Grund ist, warum es zum Beispiel Brian Johnson abgesetzt hat. Also hier auf jeden Fall nochmal spannend gewesen, auch nochmal Rapamycin irgendwie mit einzubeziehen und zu sehen, ja, so ganz so klar, wie viele es manchmal darstellen, dass es so die Longevity-Drug ist, so klar ist es aus vielen Standpunkten her noch nicht.
Ich fand, das hat ja auch so ein paar Fallstricke, weil logischerweise ist die Dosis ja ganz eine andere. Wenn, also das Rapamycin, das man einem Nierentransplantierten verschreibt, ist ja, das ist ja viel, viel um
einen
großen Faktor höher als das, was man vielleicht sich überlegen würde, Off-Label in der Longevity-Medizin einzusetzen. Und diese Dosen, die sind aber dann ja eigentlich wieder nicht wirklich untersucht. Also da gibt es diese langjährigen Daten eigentlich wieder nicht. Das fand ich dann so ein bisschen nicht ganz schlüssig.
Und das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, den du da bringst. Das trifft ja dann auch auf alle möglichen anderen Medikamente zu. Ich meine, man hat ja dann häufig eigentlich einen Disease-Endpoint gehabt und kein Health-Endpoint sozusagen. Ne? Was ja zum Beispiel auch bei Medikamenten, die die Lipide senken, also die Blutfette senken, auch sehr relevant ist. Da würde man ja vielleicht schon sehr früh einsteigen präventiv, um zu sagen, okay, man will niemals über die 100 LDL beispielsweise rauskommen. Das wäre auf jeden Fall Worst Case. Dass man von Anfang an meinetwegen schon mit 40 damit anfängt oder früher, obwohl die Person eigentlich keine Probleme, keine Beschwerden und auch vor allem noch kein auffälliges LDL hat. Dann bräuchte man aber auch nur eine deutlich niedrigere Dosis, als wenn man das LDL von 150 auf 60 senken will. Da sprechen wir einfach von ganz anderen Dimensionen. Und dann ist eben im Umkehrschluss die Frage, okay, es hat jetzt zwar bei den Leuten, die das wirklich hohe LDL hatten, was gebracht auf die Mortalität, aber hat es jetzt wirklich auch was gebracht bei den Leuten, die ein niedriges LDL haben? Nicht ganz so klar. Da werden die Daten einfach unklarer. Und da wird aus unserer Sicht auch so ein bisschen dieses ganze Modell, was er da aufstellt, ein bisschen unklarer. Aber trotzdem sehr spannend. Und ich glaube auch, das Thema Repurposed Drugs wird auf jeden Fall kommen. Da werden wir nachher auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wie auch aktuell KI genutzt wird, um neue Medikamente zu finden. KI ja auch genutzt werden kann, um Repurposed Drugs zu finden. Sehr spannend, aber ja, es gibt verschiedene Sichtweisen auf das Thema.
Jetzt fällt mir noch ein ganz wichtiger Punkt ein, weil du ja über LDL geredet hast und es ja ein wichtiger
Biomarker für Lipide.
Und zwar hat Brian Kennedy ja noch gesagt, unter dem Motto Treat Very Strictly, Da ging es, das haben wir jetzt vorher noch vergessen, da ging es einfach darum, man hat sich angeschaut in einer Studie, man hat unter Anführungszeichen gesunde Leute, das heißt, von dem Labor, wenn man sein LDL bestimmen lässt, bekommt man einfach einen Referenzwert. Und so einen Bereich, in dem man sich halt eben aufhalten sollte, und da kann man eben darüber liegen, und die meisten Menschen liegen natürlich in diesem Referenzbereich, sage ich jetzt mal. Das war eine Gruppe. Und die andere Gruppe waren Leute, die zu hohe Blutfette hatten. Also die hatten LDL oder ein Gesamtcholesterin über diesem Referenzwert und wurden dann entsprechend behandelt mit Statinen oder PCSK9-Hämmer und was auch immer. Also die wurden halt einfach medikamentös damit behandelt. Und deren LDL hat man dann in einen sehr niedrigen Zielbereich gedrückt mit dieser Medikation. Und das Spannende war, dass die Leute, die man sehr, sehr streng behandelt hat, ein deutlich besseres Outcome über die Zeit hatten, also im Hinblick wieder auf Mortalität, wann stirbt man, als die eigentlich gesunden Leute. Und die Message war dann, wenn man ein Problem hat, dann soll man das sehr, sehr aggressiv behandeln, laut ihm, weil man da ein besseres Outcome hat. Und das wirft auch so ein bisschen wieder einen Blick auf oder ein Licht auf Biomarker. Man hat ja diesen Referenzbereich, aber nur weil man in diesem Referenzbereich ist, heißt nicht, dass man in dem Optimalbereich ist. Und der Optimalbereich, der ist ja viel enger gefasst, im Fall von LDL viel, viel niedriger gefasst. Und das Outcome ist schlichtweg einfach besser, wenn man sich in diesem Optimalbereich aufhält. Also ich fand das sehr spannend, dass Leute, die eigentlich ein Problem mit Blutfetten haben, dass die behandelt dann deutlich länger lebten, als eigentlich gesunde Leute, die kein Problem mit den Blutfetten hatten. Einfach aufgrund von diesem artifiziellen Senken von LDL in den sehr, sehr niedrigen Bereich. Also sehr beeindruckend.
Ja, extrem eindrücklich. Und das widerlegt natürlich dann auch wieder meine Aussage davor, theoretisch, ne? Und spricht dafür, dass man auf jeden Fall Medikamente auch Gesunden geben sollte. Also in dem Fall Medikamente Gesunden geben sollte, nicht in jedem Fall. Ich glaube, bei Metformin hat sich das zum Beispiel nämlich nicht gezeigt, wenn es um Zuckerstoffwechsel geht. Aber bei Statinen und Lipiden eben schon. Deswegen, ja, also da sind die Daten recht klar. Da arbeiten mittlerweile auch schon viele Präventivmediziner mit, was man so hört, zumindest aus den USA. Aber wie gesagt, wir müssen da einfach ein bisschen vorsichtig sein, das auf andere Sachen zu übertragen. Deswegen war Lipide auch vielleicht von mir ein bisschen als falsches Beispiel gewählt, aber finde ich gut, wenn wir gleich widerlegt, weil das eben gut das Beispiel ist, wo es tatsächlich in jedem Fall funktioniert.
Ja, und genau, es heißt auf jeden Fall, dass man auch noch dieses Thema mit den Referenzbereichen vielleicht sich nochmal ein bisschen genauer anschauen sollte, um vielleicht einen Optimalbereich da rauszufinden, weil das ist ja ist halt, den gibt es per se noch nicht, oder? Ich meine, bei LDL, Man will ja nicht kein LDL haben, das hat eine wichtige Funktion im Körper. Ist ja wie bei freien Radikalen, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, aber es soll halt einfach nicht zu hoch sein. Aber vielleicht ist diese Grenze, je nach Labor, vom Referenzbereich, vom Normalbereich einfach ein bisschen zu hoch eingesetzt, und der Optimalbereich liegt halt einfach so ein bisschen darunter. Das war so die Takeaway-Message einfach. Also es ging nicht primär, glaube ich, um die Medikamente, sondern halt einfach darum, dass der Referenzbereich eigentlich zu weit gefasst ist und der Optimalbereich ist niedriger, und wenn man in dem sich aufhält, dann hat man ein besseres Outcome am Ende. Oder es liegt auch an den Medikamenten. Das geht jetzt aus dieser Studie nicht hervor. Voll, das war nur meine Takeaway-Message.
Ja, ich meine, gut, was ist ein Referenzbereich? Vielleicht auch nochmal, um das einfach mal kurz gesagt zu haben, oder ist ja am Ende des Tages einfach nur, wo sind die meisten Leute? Häufig ist es sogar 95% der Leute. Das heißt, da muss man ja davon ausgehen, dass 95% der Menschen gesund sind. Also wirklich einwandfrei gesund sind.
Das sind immer 95%, ja.
Genau. Und ich glaube, da kann jeder mitgehen, dass das halt nicht der Fall ist. Das heißt, man ist auf jeden Fall in diesem 95%-Bereich nicht sicher gesund. Das ist einfach so. Manche Labore machen das aber mittlerweile schon ein bisschen genauer und zeigen dann zum Beispiel mit Rot, Gelb und Grün so ein bisschen, wenn man in diesem Bereich ist, ob man im Optimalbereich oder im fast Optimalbereich oder Normalbereich ist. Finde ich schon ganz gut und wird adaptiert. Ich glaube, Biosys hat es zum Beispiel, IMD bin ich mir nicht ganz sicher, also in Deutschland jetzt Labore. Die nutzen das schon so ein bisschen, nicht bei allen Werten, aber bei manchen. Und ich glaube, da muss es halt hingehen, so oder so. Ich glaube, das ist so ein bisschen eigentlich klar, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich logisch. aber wird noch nicht so richtig so gehandhabt in der klassischen Krankenhausmedizin.
Bestes Beispiel, und das ist auch eine schöne Überleitung zum nächsten Thema,
ja,
ist Vitamin D.
Ja.
Bei Vitamin D muss man ja auch wissen, der Referenzwert, den man im Labor sieht, zum Beispiel in meinem letzten Laborbericht kann ich mich zum Beispiel erinnern, da war ab einem Wert von, ich glaube 21 war es, ist das Vitamin D okay. Also da sagt mir das Labor, ich habe keinen Vitamin D-Mangel und ich muss nichts machen. Jetzt weiß man ja aus vielen anderen Untersuchungen, der optimale Vitamin D-Bereich, der liegt ja deutlich höher. Aber trotzdem gibt es eben diesen Referenzbereich, weil der Referenzbereich, der wird ja auch an einer deutschen Bevölkerung bestimmt, eben für zum Beispiel deutsche Labore an einer deutschen Grundgesamtheit. Das sind dann meistens irgendwie 100 bis 150 Leute, die eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung sind. Und anhand dessen wird dann wieder mit diesem 95%-Prinzip, werden dann wieder diese Bereiche, sage ich jetzt mal, festgelegt, wo die meisten Leute drin liegen. Und da muss man aber auch sehen, eine deutsche Bevölkerung in den Breitengraden, wo wir leben, die hat ja per se schon mal fast ein halbes Jahr, ist die Sonne so schwach, dass wir nicht mal genügend Vitamin D in der Haut bilden würden, dass das der Körper da ausreichend versorgt wäre. Das heißt, es ist schwierig, einen Referenzwert zu definieren an einer Bevölkerung, die eh schon keine optimalen Voraussetzungen für eine gute Vitamin D-Versorgung hat. Das ist natürlich auch so ein bisschen, speziell was Vitamin D betrifft, das Problem. Aber in den UAE, die haben ja extrem viel Sonne, ist extrem heiß. Also bei uns hat es jetzt 25 bis 30 Grad gehabt.
Ja.
Und auch die haben Vitamin D-Mangel. Und die haben auch Osteoporose. Das ist unser nächstes großes Thema. Da gab es auch 2, 3 Vorträge dazu. Da wollten wir einfach mal kurz so ein paar neue Konzepte vorstellen. Fand ich auch sehr spannend, wenn es um Gentherapien geht, um Drug Repurposing schon wieder geht. Und also auf jeden Fall sehr überraschend, dass es auch in den UAE Vitamin D-Mangel gibt und Osteoporose gibt, wobei die ja eigentlich perfekte Voraussetzungen hätten für genügend Vitamin D über die Sonne, über die Haut.
Ja, genau. Also so ein paar Ground Rules. Vitamin D ist extrem stark mit Osteoporose assoziiert, vor allem niedriges Vitamin D, einfach weil Vitamin D dafür verantwortlich ist, dass wir irgendwie das Kalzium auch in die Knochen bekommen und das Kalzium vor allem aus der Nahrung auch aufnehmen. Andere Ground Rule, Osteoporose ist auch relativ stark genetisch beeinflusst. Das heißt, es ist sehr stark genetisch beeinflusst, ob du dazu neigst, Osteoporose zu bekommen. Heißt nicht, dass man es dann nicht verhindern kann. Ich glaube, das muss man auch immer nochmal dazu sagen. Aber es haben 61% der Menschen sehr starke Neigung dazu. Zumindest in den UAE. Meines Wissens ist es in Deutschland gerade, man sagt immer so die blonde Frau, blonde große Frau, das ist so die klassische Osteoporose-Patientin, aber da sind noch deutlich mehr. Und das unterschätzt man immer ein bisschen, auch Männer übrigens. Also das mal so ein bisschen als Basis. Das heißt, warum ist Vitamin D dann eigentlich trotzdem noch so ein Thema da unten? Genau, die Sonne scheint die ganze Zeit, man würde sich denken, hä, was ist denn mit denen los? Ne? Problem ist, dass es da ja eigentlich nur im Winter 25 bis 30 Grad hat. Da ist es dann richtig angenehm, da gehen die Leute auch gerne raus, da macht das auch noch Spaß. Aber im Sommer hat es dann halt mal schnell 50 Grad und dann macht das nicht mehr so viel Spaß. Und das führt eben dazu auch, dass diese Städte dort sehr so gebaut sind, dass man sich eigentlich vor allem drinnen aufhält. Man hält sich eigentlich immer im Schatten auf oder halt drinnen. Und das führt wiederum dazu, dass man eigentlich genau diesen Vorteil, dass man einfach so viel Sonne hat, gar nicht wirklich nutzen kann. Und wie wir alle wissen, ist es über die Nahrung extrem schwierig, genügend Vitamin D zu sich zu nehmen. Vegan sowieso, vegetarisch auch. Mit Fleisch ist ein bisschen leichter, aber auch fast nicht möglich ausreichend, wenn man einfach die Sonne nicht bekommt, einfach nicht genug draußen ist. Das heißt, ist genauso ein UAE Problem. Und dann kommt da natürlich noch das Thema theoretisch dazu mit der Verschleierung. Da bin ich mir aber wiederum nicht so sicher, ob das jetzt wirklich auf die UAE wirklich zutreffend ist, weil da ja, glaube ich, mittlerweile mehr Expats leben als arabischstämmige oder Muslime. Da wäre ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Kann ich jetzt nicht beurteilen, müssten wir mal recherchieren. Aber Verschleierung könnte natürlich auch noch ein Thema sein, weil es insbesondere jetzt um Frauen und Osteoporose ging. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ist natürlich was sicherlich nicht die Vitamin-D-Aufnahme verbessert. Genau, das mal so ein bisschen als Basis. Also wir wissen jetzt, okay, UAE, eigentlich auch ein Epidemiegebiet für Osteoporose. Und ja, was ist Osteoporose eigentlich? Jetzt haben wir da lange drüber geredet und eigentlich noch gar nicht erklärt, was es ist. Magst du kurz?
Absolut. Ja, Osteoporose ist so, man kann sich der Knochen, der ist ja sehr dynamisch. Der wird ständig aufgebaut, ständig abgebaut. Da reden wir dann auch nochmal, wenn es um Muskulatur geht, darüber in einer späteren Folge. Der, wie gesagt, sehr dynamisch, aufgebaut, abgebaut. Im Alter verschiebt sich das Gleichgewicht oder über die Zeit hinweg dann einfach viel mehr in Richtung Abbau. Das heißt, es wird mehr vom Knochen resorbiert, also wieder aufgefressen, als wieder Knochen aufgebaut wird. Dem kann man natürlich entgegenwirken mit Training und so weiter und so fort, aber darum soll es heute ja auch gar nicht gehen. Das Problem an Osteoporose ist, man sieht das sehr lange nicht kommen. Das ist so ein schleichender Prozess und man bekommt ja eigentlich nichts davon mit, dass seine Knochen jetzt weniger Mineralisierung haben oder es da weniger Kalzium gibt oder die Kollagenstrukturen im Knochen nicht mehr so fest und solide sind. Das heißt, das ist mal ein Problem davon. Du hast schon gesagt, sehr stark mit Vitamin D assoziiert und eben auch ganz spannend, wir reden ja immer über diese 20-80, 20% Genetik, 80% ist Umwelt, bei Osteoporose ist es anders, da sind gut 60% eben genetische Veranlagung und nur etwa 40% Umwelt, sage ich jetzt mal, dass man eben eine Osteoporose bekommt. Und was da spannend war, man hat sich das auch dann mit Vitamin D angeschaut, also die in der Präsentation, da ging es auch um dieses genetische Risiko sehr stark. Und es gibt eben so Polymorphismen, also das kann man sich vorstellen, ein Vitamin D-Rezeptor kann auf verschiedene Art und Weisen gebaut werden. Und ein paar Bauweisen von diesem Vitamin D-Rezeptor, also wo das Vitamin D eben binden kann, die sind in einem höheren Risiko für Osteoporose vergesellschaftet. Also da weiß man, wenn man diesen Polymorphismus hat, diese Art und Weise, wie ein Vitamin D-Rezeptor gebaut wird, das in der DNA festgelegt, dann hat man ein größeres Risiko für Osteoporose. Und auch Bone Mineral Density, das ist so ein Begriff für den Mineralgehalt vom Knochen, das ist natürlich auch mit diesem Vitamin D-Rezeptor vergesellschaftet. Das heißt, es ist einerseits ein Risiko für Osteoporose und eigentlich logisch ist das ja auch korreliert dann mit dieser Knochendichte, einfach weil das Kalzium halt da nicht so gut eingelagert werden kann, weil es so ein kleines Problem bei der Bindung von Vitamin D am Rezeptor gibt, das nicht so gut bindet, das nicht so häufig bindet und so weiter und so fort. Und eine logische Schlussfolgerung wäre ja eigentlich, dass man sagt, naja, wenn es da ein genetisches Risiko dafür gibt, dann muss es ja auch eine Gentherapie geben. Und da gibt es noch, zumindest in dem Vortrag, gab es keine Daten an Menschen, aber in Mäusen hat man sich das schon angeschaut und da hat man eigentlich recht vielversprechende Daten gesehen, dass man mit einer Gentherapie dieses eigentlich recht hohe genetische Risiko für eine Osteoporose ganz gut beeinflussen und ganz gut senken kann und so eine Osteoporose auch vor der Entstehung, vor diesem schleichenden Prozess einfach schon verhindern könnte. Und das fand ich mal einen sehr interessanten Ansatz. Ich meine, Gentherapie, weiß man ja, ist immer sehr kontrovers, extrem stark reglementiert. Auch wenn es so eine Therapie geben würde, würden wir sie in Europa noch Jahrzehnte wahrscheinlich nicht haben. Einfach weil es da viele Prozesse gibt, viele Zulassungsprozesse. Man sich auch anschauen muss, wie gut das funktioniert, was es für Nebeneffekte gibt. Also es ist nicht immer A gleich B. Aber ja, fand ich einen spannenden Ansatz.
Ja, genau, da ging es eigentlich vor allem, ich meine, du hast die Vitamin D-Rezeptoren ja eh schon angesprochen, da ging es vor allem darum, dass man die Expression von einem bestimmten Vitamin D-Rezeptor einfach steigert, dass einfach das besser genutzt werden kann. Und das hat eben einem Mausmodell geholfen und sie wollen jetzt eine Studie am Menschen machen, aber das kommt erst noch. Ja, genau. Wirklich cool. Du hattest auch noch angesprochen, dass es lange ja nicht entdeckt wird, die Osteoporose. Und da können wir uns natürlich jetzt gleich mal wieder drüber aufregen eigentlich, dass in Deutschland wieder der DEXA-Scan nicht erlaubt ist. Weil im Grunde müsste es ja eigentlich verpflichtend sein, dass jede ja Frau oder jeder Mann, eigentlich beides, mit 20 einmal so einen DEXA-Scan macht oder mit 25 meinetwegen, dass man einfach mal so eine Baseline hat und weiß, okay, was ist eigentlich deine optimale Bone Density, deine Bone Mineral Density. Und dann kann man das alle 5 bis 10 Jahre machen und hat einen wirklich schönen Verlauf. Das wäre dann auch nicht unfassbar teuer. Ne? Man hat einen schönen Verlauf und würde sehen, okay, du fängst jetzt langsam an, in die Osteopenie, also in schwächere Knochen reinzurutschen. Und jetzt müssen wir was tun. Und das könnte man wahrscheinlich alle 5 Jahre machen. Das wäre überhaupt nicht stressig. Bei den meisten Frauen würde es wirklich relevant wahrscheinlich erst mit der Menopause kommen, bei manchen aber eben auch schon früher. Und so könnte man das halt auffangen für vergleichsweise unfassbar niedrige Kosten. Und man würde sich wahrscheinlich auch viele Kosten hinten raus sparen durch die Stürze, die dann alle passieren, durch die ganzen Knochenbrüche, durch die ganze Frailty, die dadurch einfach entsteht.
Plus Medikamente, die man ja auch dauerhaft braucht. Ich meine, Bisphosphonate sind ja nicht günstig.
Genau, und diese Medikamente kann man dann vielleicht sogar vermeiden, dass man sie überhaupt braucht, weil man halt vielleicht einfach durch eine gezielte Ernährung, gezieltes Krafttraining es schafft, diese Bone Mineral Density so gut wie möglich zu erhalten. Und das braucht halt bei manchen Leuten mehr Arbeit und bei manchen weniger. Aber genau, da kann man sich wieder drüber aufregen, dass es bei uns nicht erlaubt ist und eigentlich sollte es unbedingt Teil des Systems sein, weil es ein unfassbarer Burden auch für unsere Wirtschaft ist, dass so viele Leute an Osteoporose erkranken.
Also als Verlaufskontrolle ist es ja schon erlaubt. Also man kann ja schon einen DEXA-Scan machen, aber halt eben, wenn man eine Osteoporose diagnostiziert hat.
Genau, also man, nicht präventiv, Entschuldigung.
Genau, ja, genau. Also das wird schon gemacht, das ist auch nicht teuer. Und aber Prävention halt eben nicht. Und in einer späteren Folge sprechen wir auch über Muskulatur. Man kann es auch nicht zur Messung der Zusammensetzung vom Körper, sage ich jetzt mal, verwenden. Ja. Aber genau, das mal am Rande. Ja. Was dann noch spannend war, jetzt haben wir über Gentherapie gesprochen, das ist ja vielleicht ein sehr krasser Einschnitt, sage ich jetzt mal. Ein anderer Ansatz war noch wieder Drug Repurposing. Und zwar war eine Kritik auch so ein bisschen dieser Medikamente, die man für Osteoporose bekommt, die sind sehr stark knochenfokussiert. Wir haben ja drüber geredet, eben es gibt ja zum Beispiel Bisphosphonate, mit denen man eine Osteoporose behandelt. Das gibt es mittlerweile auch in Spritzenform, also so ein Loading, dass man das nur noch alle drei Wochen bis Monate, je nachdem, was man für ein Präparat hat, auch machen muss. Also es ist schon mal eine gute Entwicklung,
weil das erhöht auch Compliance. Die steigern einfach die Mineralisierung der Knochen, oder?
Genau, also sehr, sehr gezielt. Nebenwirkungen. Ja. Ja. Und zwar, die gibt es auf jeden Fall, auch bis hin zu ein bisschen einschneidendere Effekte. Mhm. Aber die Idee war halt eben, dass man sagt, wieso entwickelt man nicht was, das erstens ein bisschen früher ansetzt und das ein bisschen einen breiteren Effekt hat, sich zum Beispiel nicht nur auf die Knochenmineralisierung konzentriert, sondern auf mehrere molekulare Prozesse einen Einfluss hat und dass man nicht nur einerseits die Knochen präventiv schützt, sondern auch noch das komplette System ein bisschen verbessert. Und das ist eben dieser Ansatz wieder, über die Hallmarks of Aging zum Beispiel zu gehen, zu sagen, ich will nicht nur was einen Einfluss auf diese Zell-Zell-Kommunikation von den Osteoplasten zum Beispiel hat oder eben auch rein auf diese Einlagerung, auf dieses Signaling im Körper, dass man mehr Kalzium im Knochen braucht, sondern man geht das Ganze ein bisschen breiter an. Und da ging es um Senolytika wieder mal. Ist ja auch ein großes Thema im Longevity-Bereich. Und ganz konkret um sage jetzt mal Fisetin oder Quercetin, das sind ja diese klassischen Senolytika, die manchmal diskutiert werden, in Kombination mit einem Medikament, das man eigentlich für Leukämie verwendet hat. Und da gibt es aber auch schon Daten an Menschen dazu.
Genau, auf jeden Fall. Ich meine, was ist eigentlich der Grundgedanke? Oder man schaut sich erstmal an, okay, was ist eigentlich der Grund dafür, dass das passiert mit der Osteoporose? Das ist ja nicht der Grund, dass einfach Mineralien wegfliegen, oder? Das wird ja tatsächlich aktiv abgebaut und das hat wiederum mit anderen Zellprozessen einen Zusammenhang. Und man hat eben dann gesehen, okay, scheinbar scheinen seneszente Zellen einen Einfluss auf diese Osteoporose zu haben. Und dann wurde sich wiederum angeschaut, okay, wenn ich jetzt Seneszenz abschalte im Tiermodell, dann geht auch Osteoporose weg. Und das war ganz spannend, oder? Und dann ist der Gedanke, okay, gut, Seneszenz einfach abschalten im Menschen, das ist jetzt nicht so einfach. Ist sowieso alles ein bisschen komplizierter bei uns, aber man könnte natürlich Medikamente nutzen, die tatsächlich seneszente Zellen in Anführungszeichen töten. Und da wurde eben, genau wie du sagst, Quercetin und Fisetin sind da spannende Supplements. Aber da haben wir eben auch dieses Dasatinib, was in der Leukämie eigentlich eingesetzt wird. Und gerade zu Dasatinib und Quercetin gibt es eben ganz gute Daten, dass das senolytisch wirkt, also seneszente Zellen abtötet. Und generell diese ganzen Faktoren, die seneszente Zellen ausschütten, die heißen SASPs, also Senescence Associated Secretory
Phenotype,
genau, danke, dass die eben dadurch gesenkt werden. Und das ist halt sehr spannend. Hat wie gesagt bei Mäusen sehr gut geklappt. Jetzt aktuell soll das eben auch klinisch dann erprobt werden. Nochmal deutlich klarer. Man hat eben aber in den Daten schon gesehen, okay, das ist sehr vielversprechend. Finden wir auf jeden Fall sehr spannend, weil Seneszenz ein Riesenthema. Und das Schöne an dieser Seneszenz oder senolytischen Ansätzen ist, dass man eben nicht nur unbedingt die Osteoporose dadurch verbessert, sondern auch viele andere Faktoren. Und er hat eben darauf im Grunde hingewiesen, dass man das alles ein bisschen breiter sehen muss und generell einen gerotherapeutischen Ansatz fahren sollte, also einen dem Altern entgegenwirkenden Ansatz. Und dass das, wenn man so breit reingeht, eigentlich das Grundsatzproblem viel mehr löst. Und das Grundsatzproblem ist eben nicht, dass einfach random die Osteoklastenaktivität, also die knochenabbauende Aktivität steigt, sondern das hat ja auch einen Grund. Das hat einen Grund durch verschiedene Signalkaskaden und so weiter, dass das eben hochreguliert wird oder der Aufbau zumindest runterreguliert wird. Und da muss man das Grundsatzproblem lösen. Und das hat natürlich sehr stark auch mit dem Alterungsprozess zu tun und was der eben an negativen Dingen mit sich bringt. Und da gehört Seneszenz absolut dazu. Fand ich sehr spannend.
Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Es gibt ja einerseits diese seneszenten Zellen, oder? Die sind manchen Leuten vielleicht ein Begriff. Und dieser SASP, das du erwähnt hast, man kann sich das so vorstellen, eine seneszente Zelle, das sind ja diese Zombie-Zellen, so ein bisschen untot, die leben eigentlich nicht mehr, haben also keine Funktion im Körper, die gut für den Körper ist, aber sie sterben auch nicht, werden auch nicht irgendwie durch Apoptose abgebaut. Und was sie aber trotzdem machen, die schütten so Signalmoleküle aus, die dafür sorgen, dass andere Zellen in ihrer Umgebung auch seneszent werden. Das heißt, es ist ein Signalmolekül, das kommt zu einer gesunden Zelle, die eigentlich noch funktioniert. Und dieses Signalmolekül sagt dann zu dieser Zelle, ja, hey, werd doch bitte auch seneszent. Und das ist eben dieser Mechanismus, dass man eben mit sehr wenigen seneszenten Zellen startet und das dann im Laufe der Zeit einfach immer ein bisschen mehr und mehr und mehr wird. Und der Grund ist eben, dass diese seneszenten Zellen, die man hat, auch andere gesunde Zellen so ein bisschen anstecken. Und beides möchte man lösen. Man möchte einerseits die seneszenten Zellen loswerden. Und wenn man die seneszenten Zellen schon nicht loswerden kann, dann möchte man zumindest diesen SASP, diesen Cocktail an Signalmolekülen puffern. Also, dass der nicht mehr so viele, ja, unter Anführungszeichen Schäden im Körper macht. Also neben Gentherapie auch ein sehr spannender Ansatz, dass man es mit einer etwas breiteren Version versucht. Nicht nur eine Fliege, eine Klappe, sondern viele Fliegen, eine Klappe, die genau. Man hinbekommt. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Und es macht ja nicht nur bei Osteoporose Sinn, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen genauso.
Ja, super breitenwirksam, auf jeden Fall.
Ja. Und was natürlich nicht fehlen darf, wir haben ja 2025, es muss ja auch um KI gehen, um künstliche Intelligenz. Und da hat uns beiden, glaube ich, mit Abstand am besten gefallen. Da gab es so einen richtig, richtig guten Vortrag, wo es um dieses ganze Grundproblem ging, einfach so ein bisschen plakativ gesagt, life is 24/7, but medicine treats it as episodic. Also wir haben zum Beispiel 24 Stunden vom Tag, aber wir gehen nur zum Arzt, wenn wir hin und wieder mal ein Problem haben. Das heißt, es gibt keine Maintenance, es gibt kein Tracking von dem, was sich in unserem Körper so ein bisschen verändert. Und was mir auch gefallen hat, wir haben in der Medizin selber nicht so wirklich ein Innovationsproblem. Das heißt, es tut sich genug. Wir haben immer wieder neue Entdeckungen. Es wird super viel Forschung gemacht. Wir finden extrem viel raus. Aber dieses ganze Wissen und diese ganzen Neuerungen, die schaffen es dann letztendlich nicht zu den Leuten, zu uns. Weil die irgendwo entlang des Weges, sei es an Regulatorik und so weiter und so fort, einfach irgendwo scheitern. Das heißt, irgendwie müssen wir es schaffen, diese ganzen Neuerungen, die wir haben, in die Klinik zu bringen, in den Alltag von den Leuten zu bringen. Und der dritte Punkt war, und jetzt kommen wir zu KI und wieso KI so wichtig ist, wir haben enorm viele Daten, wir können enorm viel messen mittlerweile mit den ganzen Wearables, molekulare Daten, die CGMs und so weiter und so fort, mit Pulsuhren, Apple Watches und so weiter. Wir haben extrem viele Daten und wir haben eigentlich auch schon genug Daten. Aber es ist so viel, dass ich niemand wirklich einen Reim drauf machen kann. Und da brauchen wir künstliche Intelligenz. Wir brauchen irgendeinen Algorithmus, der mit diesen ganzen Daten umgehen kann, die für uns aufbereiten kann, damit wir eine informierte Entscheidung treffen können. Und das ist auch schon der Punkt. Also es wird dann nicht, unsere Lebensführung und Anführungszeichen wird nicht irgendwie an KI abgegeben, aber wir brauchen KI, damit uns irgendwie geholfen wird, aus den ganzen Daten, die man sammeln kann, einen Sinn draus zu machen. Und das erlaubt mir oder dir oder anderen Milliarden von Menschen hoffentlich irgendwann dann mal eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, was ich machen kann, um morgen gesünder zu sein und in einem Jahr gesünder zu sein und einfach länger gesund zu bleiben. Das ist so ein bisschen der Gist der ganzen Sache gewesen. Und ja, der Vortrag war mega gut. Vielleicht hast du ja auch noch mal Takeaways.
Ja, ich war natürlich extrem begeistert von dem Vortrag. Ich meine, wie ich immer bin, wenn irgendein wirklich erfolgreicher und sehr, sehr charismatischer Unternehmer auf die Bühne kommt, dann werde ich natürlich gleich ganz, ganz aufmerksam. Auch viel aufmerksamer noch als bei den ganzen Wissenschaftlern. Und das Tolle ist, dass der Mann heißt Ali Hashemi, ist in den Arabischen Emiraten eben Unternehmer, hat, glaube ich, in den USA studiert, also konnte unfassbar gut Englisch, war natürlich auch gleich noch ein Pluspunkt. Hat auch ein wirklich, wirklich sehr sauberes Englisch gesprochen. Also es war wirklich traumhaft. Also wirklich sehr schön. Und er hat dann halt losgelegt und hat halt wirklich einfach mal nur ein Mindset-Talk gehalten. Also er hat zwar zwei Health-Tech-Unternehmen in UAE, aber über die hat er eigentlich gar nicht geredet. Er hat einfach nur darüber geredet, okay, hey, eigentlich haben wir alles. Eigentlich sind alle Werkzeuge da. Wir kriegen es nur absolut nicht gebacken, das alles irgendwie unter eine Haube zu bringen. Und das war natürlich für uns auch nochmal eine Riesenbestätigung. Da will ich gar nicht dagegen reden, weil wir an einem sehr ähnlichen Thema arbeiten. Aber ich glaube, so gut zusammengefasst habe ich es halt einfach noch nie gehört. Einfach mit dem Life is 24/7, but medicine treats it as episodic. Das ist halt genau das, was eigentlich irgendwie alle ein bisschen stört, oder? Aber warum, wo keiner so richtig weiß, wie löst er es? Und ich glaube, lösbar ist das eben wirklich nur, wenn wir so ein bisschen den Zeitfaktor wieder ein bisschen mehr reinbringen, diesen menschlichen Faktor wieder mehr reinbringen können. Weil eigentlich muss der Arzt der Coach sein, der dich laufend begleitet und dir einfach nur Sinn aus diesen Daten macht, die du sammelst über dein Leben hinweg. Und wie stelle ich mir das vor? Ich stelle mir eben nicht vor, dass der Arzt 90% seiner Zeit damit verbringt, durch ein Blutbild zu scrollen, sich Bilder anzuschauen, sich irgendwie in verschiedenste Bürokratie reinzunagen, sondern eigentlich sollte der Arzt der Kommunikator sein. Der sollte eigentlich diese Daten ausgewertet bekommen, sie natürlich betrachten, auch kritisch betrachten, das ist schon wichtig, aber er sollte dann derjenige sein, der das mit dir kommuniziert und mit dir tatsächlich auch umsetzt und dir beim Umsetzen hilft. Er sollte quasi dein Gesundheitsmanager sein und an dich dann die nächsten Schritte delegieren. Und das hat er, finde ich, sehr, sehr, sehr schön gemacht und gezeigt, dass das extrem wichtig ist, dass wir es eben schaffen müssen, dass Medizin eigentlich wieder menschlicher wird. Und dass es eigentlich nur machbar ist, wenn wir KI nutzen, um den Human zu empowern und nicht den Human zu overpowern. So hat das, glaube ich, auch sehr schön ausgedrückt. Und das fand ich, ja, einfach, das ist genau die Vision, die wir ja irgendwie auch haben. Aber ich glaube, so schön zusammengefasst und so geil, wie auf diesen Slides, wie er das präsentiert hat, das habe ich echt noch nie gesehen. Also jeder, der Ali Hashemi, vielleicht gibt es einen Talk auf YouTube, einfach mal eingeben. Also wirklich.
Vielleicht hat er einen TED-Talk.
Oder vielleicht hat er irgendwo einen TED-Talk. Also wirklich, es war wie dieses TED-Talk-Feeling, genau. Absolut. War wirklich extrem gut, einfach. Und einfach gesagt, hat auch irgendwie Mut gemacht. Ja, das werden wir schon schaffen. Und dass das alles, dass wir da gar nicht so viel Angst vor haben sollten. Sondern dass es eigentlich die Medizin einfach nur besser macht. Es macht den Arzt besser. Es erleichtert den Patienten, damit umzugehen. Es macht alles verständlicher. Und wird die Medizin einfach, glaube ich, einen riesigen Leap nach vorne bringen.
Er hatte auch noch so eine Antwort auf eine häufige Kritik, wenn es um Tracken geht, um Quantified Self geht, weil man hört ja von vielen Leuten immer wieder, naja, aber eigentlich brauche ich ja keine Uhr, die mir sagt, wie gut es mir geht oder wie gut ich mich fühle.
Ja.
Und er hat da ganz klipp und klar gesagt, nein, wir Menschen sind nicht intelligent genug, um das einschätzen auch, zu können und vor allem auch um die Folgen von unseren Entscheidungen vollumfänglich zu begreifen. Und das hat halt einfach damit zu tun, wenn man jetzt irgendwie heute was Süßes isst, dann wird Dopamin ausgeschüttet und wir wollen sofort wieder Süßes haben. Also auf der Basis ist eigentlich keine rationale Entscheidung wirklich möglich. Und fand ich auch mal einen spannenden Input, weil das nochmal so ein bisschen die Wichtigkeit von den Daten eigentlich betont. Wir brauchen objektive Daten von außen, die tracken, wie es uns wirklich geht. Ob man eine höhere oder niedrigere HRV im Schlaf hat, ich kann das in der Früh nicht beurteilen.
Ja, vor allem brauchen wir auch jemanden, der die Daten dann korreliert, oder? Und auch wirklich sagt, okay, hey, das scheint dir nicht gut zu tun. Und das ist halt so eine Datenmasse, das ist ohne KI einfach nicht möglich. Und das hat er wirklich sehr schön gesagt. Ja, eigentlich sind wir Menschen gar nicht wirklich fähig, so rational zu denken, dass wir uns wirklich laufend nur Gutes tun. Und ich meine, es ist natürlich dann immer noch jedem selbst überlassen, ob er das dann nutzen will. Aber ich glaube, einfach der Fakt, dass man sich dann jeden Tag so viel besser fühlt, sind schon 1000 Argumente genug, dass man das dann auch irgendwann wirklich macht. Und das war auch wiederum ganz cool, weil das ja auch Brian Johnson genauso sagt, warum er überhaupt so verrückt in das Thema reingeht, ist, dass er jetzt einfach alle diese Daten hat, die ihn die ganze Zeit accountable halten und die ganze Zeit im Grunde auch schimpfen, wenn er mal was nicht richtig macht. Und nur dadurch schafft er es eigentlich, richtige Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen müssen eigentlich schon von Anfang an vorgefertigt sein, dass man auch laufend die richtige Entscheidung treffen kann, weil man selber einfach dazu neigt, sehr impulsiv zu handeln. Und dann eben das Dessert doch noch zu essen. Wir wollen jetzt hier auch nicht zu extrem werden, gell? Also ich meine, man darf schon noch ein Dessert essen, machen wir auch, aber per se, ich glaube, wir wissen alle, dass wir eigentlich nicht stark genug sind, durchgehend es durchzuhalten. Und dass wir irgendwas brauchen, was uns immer so ein bisschen accountable hält.
Und die Take-Home-Message war am Ende, also KI ist enorm wichtig. Ja. KI hilft uns aus allem, was wir zur Verfügung haben, einen Sinn draus zu machen, und es geht nicht darum, dass eben eine KI dich overpowert, sondern es geht am Ende darum, dass sie dich empowert, eine informierte Entscheidung zu treffen, den Arzt empowert, den Coach empowert, damit uns allen irgendwie ja in Zukunft auch ein bisschen besser geht. Und ja, sein Schlusssatz war, Future of Medicine is human and not digital.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch kein Widerspruch zu seinem Vortrag, auch wenn es sich auf dem ersten
klingt ein bisschen paradox
auf den ersten
am
Blick
Anfang.
Vielleicht so, ja. So wirkt. Aber es, wie gesagt, es geht um Empowerment und nicht darum, dass man von außen irgendwie was bestimmt bekommt, sondern man bekommt halt eben die Daten, man kann die dann interpretieren und bekommt dann Feedback, und die Entscheidung, was man am Ende macht, trifft man eh wieder selber.
Genau. Es hilft nur, bessere Entscheidungen zu treffen.
Genau.
Und das ist das Schöne. Ja. Ja, und dann, was natürlich auch noch, ich glaube, irgendwie dazugehört, war dann eigentlich in Silicon Medicine, oder? In Silicon Medicine einfach ein sehr, sehr großes, sehr schnell wachsendes KI-Unternehmen. Und die machen im Grunde Medikamentenentwicklung, aber eben auf Steroiden. Und zwar AI-empowered. Was ist da der Vorteil? Es geht halt einfach deutlich schneller und kostet deutlich weniger. Und das ist das Coole, weil du halt beim Vorauswahlprozess deutlich genauer handeln kannst und deutlich mehr Daten einbeziehen kannst, die ein Mensch gar nicht wirklich fassen könnte. Und ich glaube, da werden wir jetzt gar nicht zu tief drauf einsteigen. Wie gesagt, es ging um Medikamentenentwicklung und es ging darum, dass sie deutlich schneller ging, und da hat auch Zahlen genannt, dass bei ihnen, wenn sie ein Medikament entwickeln, das geht in 18 Monaten, dauert normalerweise 10 plus Jahre und kostet 2,5 Millionen statt 6 bis 10 Milliarden. Das ist eigentlich unfassbar.
Das ist eine Hausnummer.
Also, das ist eigentlich wirklich unfassbar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Disruption, die da jetzt in der Pharmaindustrie kommen wird, eigentlich noch gar nicht wirklich angekommen ist, weil jetzt theoretisch ja diese Unternehmen so viel schneller und effizienter handeln können, dass du im Grunde mit einem Hundertstel des Fundings oder sogar weniger genau den gleichen Output generieren kannst. Und das könnte halt wirklich auch dazu führen, dass manche Pharmaunternehmen einfach zugrunde gehen. Wird wahrscheinlich nicht sein, weil die werden sich diese Technologie einfach einkaufen. Aber wird auf jeden Fall unfassbar viel Disruption reinbringen und eben dieses exponentielle Wachstum, was da gerade in jeder Ecke passiert, auch nochmal vorantreiben. Und wir können uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was in 10 Jahren dann auf einmal an Treatments da ist, die einfach aus genau solchen Technologien entstehen, weil wir jetzt innerhalb von 2 Jahren oder weniger, 1,5 Jahren, das machen können, was wir sonst in 10 Jahren gemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt die Entwicklung alle 1,5 Jahre, die wir davor in 10 Jahren gehabt haben. Das ist unfassbar. Das kann man gar nicht wirklich fassen mit dem menschlichen Gehirn, weil wir viel zu linear denken. Aber das ist halt eine sehr, sehr, sehr krasse Kurve, die steil nach oben und exponentiell nach oben geht. Und wirklich, wirklich spannend.
Und es gibt da schon Proof of Concept, also es ist nicht so, ich meine, das Unternehmen gibt es noch nicht so lange, und trotzdem haben sie jetzt schon einige von ihren Agents, nennen sie es immer, also von ihren Drugs, also Medikamenten, schon in Phase 2b-Studien, auch kurz vorm Sprung in Phase 3, und das ist dann eigentlich schon die letzte Stufe vor der Zulassung, spielt sich aber noch sehr viel in der Onkologie auch ab.
Muss genau, das ist aussehen. Natürlich aber theoretisch auch der Markt, wo die große Kohle steckt, sage ich jetzt mal. Da willst du natürlich auch rein. Ne?
Aus wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall.
Ja.
Wenn man natürlich viel an Onkologika, nennt man es ja immer, forscht, das ist ja jetzt kein präventiver Ansatz, sondern das ist eher wieder
nicht unbedingt,
Medicine 2.0. Aber ich glaube, diese Plattform bringt auf jeden Fall auch für
es ist Longevity zumindest, was. In der Medikamentenentwicklung ist es 3.0. Genau,
ja. Ja,
absolut. Ja, richtig.
Dann nächster großer Teil waren Omics, und zwar alle Arten von Omics. Da haben wir in unserer State of the Industry Folge auch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt ja nicht nur Proteomics, es gibt auch Metabolomics, Lipidomics. Also es gibt für alles, was man irgendwie messen kann, gefühlt gibt es Omics. Und alles zusammen nennt man Multiomics. Und das ist eigentlich das, was man haben will. Also man will diese ganzen Informationen, die man hat, Proteomics, Metabolomics, diese Genomics ja auch, sind ja auch Omics, das will man alles zusammenbringen und diese Daten geben dann am Ende die meiste Auskunft darüber, was richtig und was falsch läuft. Und ja, das ist so enorm powerful dann.
Ja, ich meine, man muss sich vorstellen, hast du ja zigtausende Marker. Also da sprichst du über wahrscheinlich 30.000 Marker, ne? Wenn du wirklich tief misst, ne, und mit den richtigen Geräten misst. Das heißt, es ist unfassbar, wahrscheinlich sogar mehr, wenn man Genomics noch mit einbezieht. Es ist auf jeden Fall extrem deep. Und was erlaubt es, das erlaubt dir im Grunde, dass du deutlich sensitiver auf diese Umwelteinflüsse, die sich in deinen Omics widerspiegeln, eben sehen kannst. Und erlaubt dir wiederum dadurch, dass du viel mehr von der Optimum-Perspektive draufgehen kannst. Und weniger von dieser Krankheitsperspektive. Also das schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang, zum Brian Kennedy im Grunde und zu Nir Barzilai, dass man eben im Optimalbereich eigentlich, dass da das Gold vergraben ist. Dass es nicht unbedingt reicht, dass man immer im gesunden Bereich ist, sondern im Optimalbereich. Und den kannst du dadurch viel, viel akkurater bestimmen und viel, viel akkurater auch bestimmen, was hat ein aus dem Ruder gelaufener Marker für Einflüsse auf andere Marker. Weil du einfach immer ein so breites Bild hast, was der Arzt auch gar nicht fassen kann. Weil normalerweise hat er halt dann nur 40, 50 Biomarker. Das heißt, das ist das, wo man hin will. Aber wieder zurück zu KI, das geht halt nicht ohne KI. Das ist nicht auswertbar für ein menschliches Gehirn. Absolut nicht.
Genau. Das Schöne ist ja an Multiomics, dass man die komplette Strecke abbilden kann. Das startet irgendwie mit Genomics. Das ist im Grunde die Rezepte, sage ich jetzt mal, für die ganzen Proteine, die wir im Körper haben. Und dann gibt es aber noch Transcriptomics, ob also, das auch wirklich abgelesen wird, ob das Protein dann wirklich produziert wird, was das Protein für einen Effekt im Körper hat. Also man hat alle Facetten hat man in Multiomics eigentlich drin. Jetzt fehlt noch der Anbieter, der Multiomics möglich macht. Also es gibt viele Anbieter in allen Bereichen, in manchen mehr, in manchen weniger. Genomics gibt es natürlich am meisten, weil das einfach schon der älteste Bereich ist. Aber ja, Genomics alleine bringt dir halt relativ wenig. Das ist ein kurzer Snapshot. Und du hast am Ende eine Information darüber, wofür du eine Veranlagung hast. Und ob aus dieser Veranlagung dann am Ende vielleicht eine Krankheit wird, dafür braucht man die ganzen anderen Omics dann wieder. Weil, wie gesagt, allein die Tatsache, dass man ein Gen hat, heißt noch nicht, dass das auch abgelesen wird, dass aus der abgelesenen Info dann auch ein Protein entsteht, dass dieses Protein am Ende auch ein funktionierendes Protein ist, was im Körper dann eine Funktion macht und so weiter und so fort. Also man kann diese ganze Strecke abbilden und das finde ich eigentlich so wertvoll. Ja, und
man hat natürlich dann auch noch ganz klar auch das Fuel mit dem Metabolomics, also was nimmst du wirklich ein, also was wie ernährst du dich? Da wird man richtig wuschig. Also da habe ich richtig Bock drauf. Und das ist natürlich auch eigentlich das, was wir perspektivisch machen wollen. Deswegen ist es natürlich nochmal Bestätigung gewesen. Das macht uns immer Riesenspaß, wenn die gleichen Ideen irgendwie auch von außen kommen und wir sehen, okay, wir sind irgendwie auf dem richtigen Weg. Wir schaffen aktuell leider nur Proteomics, Transcriptomics vielleicht zum Teil auch mit, weil das ja eigentlich auch Proteine teilweise sind oder zum großen Teil sind. Aber Genomics fehlt uns noch. Metabolomics schauen wir uns gerade an. Und Lipidomics schauen wir uns auch gerade an. Aber wirklich, wirklich spannend und ich glaube, dass wir da eigentlich, es wäre natürlich in einer perfekten Welt, sind wir in 10 Jahren da, dass wir hauptsächlich damit arbeiten, weil de facto die Auswertung, wenn man das auf Massenscale macht, gar nicht so teuer ist.
Jetzt kommt das große Aber Und das ist, also es gibt die ganzen Tools, mit denen man Multiomics bestimmen kann, messen kann. Aber man hat natürlich ein paar Punkte, und das ist einerseits die Regulatorik, also wie, ob das Ganze dann auch zugelassen wird. Man weiß ja mittlerweile von Genomics, das gibt es ja jetzt schon einige Jahre, und das ist in der EU aber relativ stark reglementiert, also dieser Umgang mit genomischen Daten. Wir wissen selber, wenn man einen Test, so einen DNA-Test in Europa macht, bekommt man deutlich weniger Daten, wie wenn man den gleichen DNA-Test in Amerika macht. Einfach, weil es da eine unterschiedliche Regulatorik einfach gibt. Und Genomik ist eben schon sehr stark reguliert. Wir werden sehen, wie es bei allen anderen Omics mit der Regulierung dann ausschaut. Epigenomics, Proteomics, Lipidomics, was weiß ich. Also wie, ob das auch irgendwann mal sehr stark reguliert wird. Und ja, ein Punkt ist natürlich noch Data Privacy. Klar, es sind unfassbar viele Daten und eigentlich unfassbar wertvolle Daten, weil die sagen ja eigentlich sehr viel über einen selber auch aus, über den Gesundheitszustand und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man natürlich auch noch schaffen, dass man das Ganze auf eine schöne, sichere Plattform legt, wo KI aus diesen Daten dann auch Sinn macht und man selber dann mit diesen Daten auch irgendwie interagieren kann. Also das ist noch so ein bisschen eine Challenge. Aber ich glaube auch, dass die Voraussetzungen eigentlich schon alle da wären. Man braucht noch jemanden, der das alles poolt. Das sind hoffentlich wir.
Ja, und, genau, das sind hoffentlich wir. Ja.
Dann muss man es, glaube ich, auf sich zukommen lassen, wie es mit der Regulatorik weitergeht, was es für Auflagen für Data Privacy gibt und so weiter und so fort. Also alles wichtig. Es ist auch wichtig, dass es Regulatorik gibt, aber halt keine Überregulierung. Es muss am Ende auch noch Innovation möglich sein und so weiter und so fort.
Ja, ich bin mir eigentlich recht sicher, dass das Genomics-Thema auch, dass das anders reguliert werden muss in der Zukunft, weil wir sonst da einfach deutlich ins Hintertreffen geraten werden. Und ich glaube auch, dass das kommen wird. Ich glaube, das werden auch die Kollegen in Brüssel verstehen irgendwann. Aber ja, wahrscheinlich sind wir mit die Letzten.
Ja, gehe ich auch von aus. Und ein ganz wichtiger Punkt ist für mich noch so das Thema Pricing, weil bei Genomics weiß man ja, wie unfassbar viel billiger das geworden ist über die letzten Jahre. Ich meine, mittlerweile kann man so einen DNA-Test für 100-150 € machen und je nachdem, wie viel man halt dann eine Auswertung haben will, das ist ja immer so ein bisschen die Frage.
Genau, das ist immer die Frage, wie viele Gene werden wirklich ausgewertet, wie tief willst du reingehen?
Dann, eigentlich will man ja ein komplettes Sequencing haben.
Gekostet. Das war schon ein bisschen teuer.
Aber das ist auch schon ganz was anderes, wie viele 10.000 €, wie es noch vor irgendwie 10, 15 Jahren war. Oder allein, was dieses Human Genome Project gekostet hat. Also die allererste Durchsequenzierung von einem kompletten Genom, da sind ja Millionen reingeflossen. Und jetzt kann man das halt einfach von einem At-Home-Test machen. Und man hat es einfach in der gleichen Datenqualität. Also enorm beeindruckend. Und das wird für alle Omics zutreffen. Und am Ende hat man halt wahrscheinlich so ein Multi-Omics-Test-Kit, das man sich bestellen kann. Und dann braucht man halt vielleicht auch verschiedene Entities. Also man braucht vielleicht einerseits einen Abstrich, ein paar Blutstropfen und vielleicht auch Speichel. Also ich glaube, da wird man an dem Material, was man hat, wird man verschiedene Sachen einfach brauchen. Aber trotzdem, man bestellt sich das für ein paar hundert Euro und hat einen unfassbar tiefen Einblick in seinen Körper.
Und optimal ist es dann eigentlich, wenn wir es irgendwann schaffen, dass wir einfach nur einen Sensor unter der Haut haben, der das einmal am Tag misst und finito. Das ist mein feuchter Traum, Mario. Genau. Aber wo wir schon beim Hintertreffen von Europa waren, eigentlich kurz davor, ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Es gab dann relativ zum Schluss auch noch einen sehr spannenden Vortrag von Phil Newman, der CEO von Longevity Technology. Das ist im Grunde eine Website, vor allem für den amerikanischen Raum, also auch auf Englisch vor allem, die vor allem diese ganzen Longevity-Deals abbilden will, aber auch alles, was irgendwie in der Industrie passiert, was an neuen Themen so kommt. Und da hat er ein bisschen düsteres Bild gezeigt. Wer sagt düsteres Bild? Das ist eigentlich eh bekannt. Der Vergleich zwischen Funding-Deals für Longevity-Unternehmen in den USA versus Europa. Und da hat man halt gesehen, okay, Europa ist eigentlich nicht so krass im Hintertreffen, wenn es um Firmen in dem Space geht. Schon im Hintertreffen, aber nicht so krass. Aber wenn es darum geht, diese Firmen wirklich mit Kapital auszustatten, mit privatem Kapital, mit Finanzierungen, dass diese Firmen eben schneller wachsen, schneller vorankommen und eben gegebenenfalls auch die Future-Healthcare-Industrie irgendwie abbilden, da sind wir deutlich schlechter. 84% der Deals sind in den USA und nur 10% in Europa, obwohl Europa sogar fast 20% der Firmen stellt. Also wirklich eine relativ ordentliche Diskrepanz, leider. Aber ich bin mir sicher, dass es jetzt besser wird. Erst gestern habe ich gehört, dass Schwabe einen neuen Capital Fund aufgesetzt hat, 100 Millionen. Ist zwar wahrscheinlich deutlich weniger, als was in den USA gerade abgeht, aber wird natürlich auf jeden Fall auch mehr Longevity für Konsumenten bedeuten. Also da kommt schon was, aber es geht halt leider langsamer.
Ja, wir werden sehen, was in den nächsten Jahren noch so kommt.
Ja.
Ich bin auch sehr gespannt. Also ich meine, am Ende, auch wenn die Neuerung in den USA passiert, die wird es am Ende auch zu uns schaffen.
Ja.
Also, so ist es ja nicht. Also es ist nicht so, dass alles, was in den USA passiert und gefundet wird, dann auch in den USA bleibt. Wir werden auch davon profitieren. Das ist ja jetzt auch in der Vergangenheit schon so gewesen. Aber es wird halt einfach ein bisschen länger dauern. Und es wäre auch schön, wenn man die Innovationskraft, die man in Europa ja hat, wir sind ja mehr Menschen als die USA, deutlich mehr Menschen.
Ja.
Und es wird ja hier auch richtig, richtig gute Forschung gemacht, wenn man das auch noch so mit Kapital ausstatten könnte, dass es diese ganze Forschung dann auch mal ins Wohnzimmer schafft.
Ja, voll. Schön gesagt.
Letzten Punkt haben wir noch, was Sie noch vorgestellt haben, auch beim GCLS. Ich glaube, das gehört einfach noch dazu, dass wir das kurz erwähnen. Und zwar gibt es da auch eine, ja, sage ich jetzt mal, neue Ausbildung, nennt sich Board Certified Longevity Physician. Die haben sie da aufgesetzt. Das ist eben so ein kleiner Unterschied zum Master ist, dass es einfach viel, viel schneller geht. Es ist praktisch eine Fortbildung, die man machen kann, die man auch dann abschließen kann. Und ist einfach weniger zeitaufwendig, wie wenn man sich irgendwie nicht die ganzen 12 Monate für diesen Master auch Zeit nehmen will. Ist halt eben ein neues Konzept. Es gibt sonst noch kein Longevity-Ausbildungsinstitut. Und GCLS ist in der Hinsicht auf jeden Fall Vorreiter und die schauen sich halt jetzt dann auch unterschiedliche Ausbildungen an, so wie es das halt auch an normalen Unis gibt, wie man es ja auch kennt. Da gibt es halt eben kürzere, längere Fortbildungen und Board Certified Longevity Physician ist halt eben was, das ja, in einer kürzeren Zeit einfach abzuschließen ist, wo man sich, glaube ich, eine gute Grundlage holen kann, wenn man auch neu ins Thema reinkommt als Medical Professional. Das ist nicht nur eben für Ärzte, weil Physician ist ja eigentlich der englische Begriff für Arzt, sondern richtet sich im Grunde auch an andere.
Ist aber natürlich guterweise anrechenbar auf die Fortbildungspunkte. In Deutschland zumindest. Ich glaube, genau. Nur in Deutschland aktuell. Das haben sie schon geschafft. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Aber genau, ist schon anrechenbar.
Ja, Max, es war mir eine Freude. Das Event war uns auch eine große Freude. Wir haben die Tage in Dubai sehr genossen, sowohl architektonisch als auch inhaltlich von GCLS.
Und die Sonne war auch mal ganz schön.
So die Sonne war eine gute Abwechslung.
Mit einem Winterblues hier. Das war wirklich, wirklich toll. Ja, einfach wirklich eine Dynamik in dieser Stadt. Mit jedem, der da spricht, der ist einfach optimistisch. Selbst mit dem Pakistani im Taxi unser Wüstenguide, alle super gut drauf und alle super happy, dass sie die Chance haben, in Dubai zu arbeiten. Glaube ich auch anders, als es häufig medial so ein bisschen dargestellt wird, dass es so ein bisschen so ein Sklavenstaat ist. Das haben wir so nicht mitbekommen. Ich behalte mir aber auch vor, dass ich da vielleicht einfach noch nicht tief genug einsteigen konnte.
Ich meine, wir waren jetzt eine Woche da.
Wir waren eine Woche da. Die Leute sind zumindest alle sehr motiviert und sehr positiv eingestellt. Ich glaube, ein bisschen was können wir uns da schon wieder abschauen. Zumindest einfach, wenn es um Optimismus geht, wenn es um Disruption geht, auch den Willen zur Disruption geht. Das Thema Langlebigkeit, das Thema Health wirklich voranzubringen. Und eigentlich gerade in Deutschland sind wir eigentlich vor allem, wir Deutschen, wirklich früher Vorreiter gewesen. Und wir haben immer noch das Zeug dazu. Wir haben immer noch mit die beste Ausbildung. Aber wir sind irgendwie nicht mehr ganz vorne mit dabei. Und das ist eigentlich schade. Und vor allem bei der Innovation nicht mehr vorne mit dabei. Und ich glaube, da muss sich einfach was ändern. Markus Söder macht in Bayern ja viel, fundet zumindest viel. Man kann von dem denken, was man will. Aber ich glaube, da muss einfach noch mehr passieren. Und ich würde mich freuen, wenn das natürlich auch die zukünftige Bundesregierung irgendwie beachtet.
Ja, Innovation und Risiko, das muss einfach wieder ein bisschen salonfähiger werden.
Ja.
Und man darf, wenn es um diese Themen geht, man darf da nicht zu und Anführungszeichen vorsichtig sein, sondern es ist extrem schnelllebig und man sieht halt, wie schnell man da ins Hintertreffen gelangt.
Ja.
Und das ist halt jetzt zum aktuellen
jetzt
Zeitpunkt
schneller.
Ja. Halt schon passiert. Vor allem mit KI, weil es so viel beschleunigt halt auch in der ganzen Entwicklung und dem Fortschritt. Aber ja, es war jetzt, glaube ich, ein schönes Schlusswort.
Ja, wir haben lange geredet, Mario, wieder. Wieder viel länger, als wir gedacht haben, aber das ist ganz normal, glaube ich.
Wir Wir hören auch gern Feedback, wie euch das Format an und für sich gefallen hat, weil das wollten wir ja auch ein bisschen häufiger machen über Events, bei denen wir halt waren. Und da gibt es ja jetzt, ja, in den nächsten Wochen und Monaten sind ja vollgepackt mit Events. Da werden wir immer mal wieder darüber sprechen und im gleichen Format wie heute. Was war so das Hauptthema? Was waren spannende Vortragende? Welche Themen wurden so ein bisschen angesprochen, ohne dass man ausartet? Ich meine, über Osteoporose kann man wahrscheinlich 3 Stunden auch alleine reden, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern es ging ja eben um die Konferenz und die waren voller Erfolg. Und es waren richtig gute Leute da, man hat sich richtig gut austauschen können. Wir freuen uns auf das nächste Semester-Symposium.
Ja, das ist sowieso immer gut. Das nächste soll ja vielleicht in China sein, da bin ich auch sehr gespannt, ob das klappt. Auf jeden Fall, nächste Konferenz, über die wir uns unterhalten werden, ganz sicher, ist Turnaround Aging in München. Also Home Turf für uns. Da freuen wir uns sehr drauf und werden natürlich auch eine neue Episode aufnehmen und euch dann vorstellen. Ja, ich ganz glaube, genau. Mehr müssen wir auch gar nicht mehr sagen.
Fragen, Wünsche, Beschwerden, wie immer, podcast@beyondlifespan.de. Gerne auch kommentieren, bewerten. Wir freuen uns sehr, weiterempfehlen, wenn es euch gefällt. Und ja, Max, danke dir. Danke zu Hause fürs Zuhören und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
Ciao.